auf meinsportradio.de wird meinsportpodcast.de. Deine Lieblingssportpodcasts, Gewinnspiele und vieles mehr findest du jetzt auf meinsportpodcast.de. Neben der besseren Nutzererfahrung der Website ändert sich für dich aber nichts. Deine Abonnements wechseln ganz automatisch von meinsportradio.de zu meinsportpodcast.de. Du bist noch kein Abonnent? Einzelne Serien, Themen und ganze Sportarten-Feeds warten auf dich. Schau vorbei und klick dich rein auf meinsportpodcast.de. Starting Grid. Die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.
Einen schönen guten Tag und herzlich willkommen zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, an meiner Seite mein kongenialer Co-Moderator, den und in dieser Sendung nicht das wäre, was sie ist, Ole Waschkau. Hallo Ole.
Hallo.
Und den Chefredakteur unserer Partner motorsporttotal.com, formel1.de und de.motorsport.com, Christian Immervoll. Hallo Christian.
Hallo Kevin, ich bin etwas irritiert, liebe Hörer, was ihr nicht wissen könnt. Wir zeichnen das gerade zum zweiten Mal auf, ja, weil Kevin verpatzt hat, die richtigen Knöpfe zu drücken. Also machen wir das jetzt gerade nochmal, die ersten paar Minuten. Beim ersten Mal, Kevin, hast du mich vor Ole begrüßt. Jetzt hast du die Reihenfolge gewechselt.
Ja, ich hab's einfach wieder so gemacht, wie ich es gewohnt bin, ja. Weil ich habe gemerkt, wenn ich Gewohnheiten breche, funktioniert das nicht so gut, wie es sein soll. Ne? Aber beim nächsten Mal, Christian, erwähne ich dich zuerst. Versprochen.
Alles klar.
Ne? Nächste Woche schon, wenn wir die Griddies vergeben, unseren Award sozusagen, unseren Starting Grid Award, den ihr quasi vergebt. Wenn ihr in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe seid, dann werdet ihr im Laufe dieser Woche die Chance bekommen, abzustimmen. Die Nominierung haben wir hier in unserem Panel sozusagen zusammengestellt und dann wird es Umfragen geben. Und wie das alles funktioniert, erzählen wir euch im Laufe der Sendung. Wir sprechen natürlich über den großen Preis von Abu Dhabi, beginnen aber mit iTunes-Rezensionen. Und zwei haben wir bekommen. Keensy187 schreibt mit 5 Sternen und der Überschrift einfach genial. Ich kann nur sagen, macht weiter so. Wie hier schon oft erwähnt, ist euer Podcast die perfekte Ergänzung, was Vor- und Nachberichterstattung angeht. Ich höre euren Podcast immer auf dem Weg von und zur Arbeit und euer eingebrachter Witz gepaart. Mit dem hohen Informationsgehalt lassen die Wege immer viel zu kurz sein. Meines Erachtens nach könnte euer Podcast auch einfach mal 3 Stunden dauern, da es einfach nie langweilig wird, euch zuzuhören. Was ich noch sehr interessant finden würde, wäre, wenn ihr vielleicht den ein oder anderen Nachwuchsfahrer, zum Beispiel wie schon Maximilian Günther, als Gast in eure Sendung bekommen könntet. Würde uns natürlich auch sehr freuen. Paul or Nothing schreibt mit 5 Sternen, ich bin durch einen Freund auf euch aufmerksam geworden und finde den Podcast grandios, sehr unterhaltsam, informativ und kurzweilig. Danke an Javid M. für die Empfehlung. Danke auch von uns, Javid, dass du uns weiterempfohlen hast. Ihr solltet das auch machen zu Hause. Bei Twitter mit dem Hashtag StartingGridMSP, natürlich gerne über Facebook auch, aber Mundpropaganda, die gute alte Mundpropaganda hilft natürlich ebenso sehr. Also wenn ihr Freunde, Bekannte, Verwandte habt, die Formel 1 mögen, würde ich mal sagen, empfehlt den Leuten Starting Grid und dann sind wir hier in der nächsten Saison natürlich auch für euch da. Wir blicken aber jetzt erstmal zurück auf das Ende dieser Saison, der große Preis von Abu Dhabi, der letzte Grand Prix des Jahres 2018. Eine lange Saison liegt hinter uns. Lewis Hamilton konnte nochmal gewinnen vor Sebastian Vettel und Max Verstappen. Aber alles stand natürlich im Zeichen des Abschieds von Fernando Alonso. Out with the old, in with the new. Wir beginnen mit dem alten Sack, der aussteigt. Fernando Alonso, so alt ist er ja eigentlich noch gar nicht. Aber es ist vorbei, Christian. Ein sehr emotionaler Abschied. Sehr schön fürs Herz. Sportlich, naja, können wir drüber streiten. Fernando Alonso, 11. Platz, 15 Strafsekunden, weil er in der letzten Runde konsequent nochmal 3-mal abgekürzt hat und 15 Strafsekunden aufgeheizt bekommen hat. Aber für Alonsos Verhältnisse denke ich auch und für die von Formel 1 Fans ein Abschied nach Maß.
Ja, also gekämpft hat er, wie du richtig sagst, mit den 3 Strafen wirklich bis zum Schluss. Das kann man ihm nun echt nicht vorwerfen. In dem Kontext haben wir auch schön mitbekommen, für mich eins der Highlights dieses Rennens. Da musste ich wirklich innerlich grinsen. Als Alonso diesen Funkspruch abgesondert hat mit I got 1800 points, was interessiert mich jetzt noch einer mehr? Genauso ist es natürlich, auch wenn es 1899 waren. Bis Abu Dhabi haben wir dann nachgeschlagen, also nicht ganz korrekt sein Zahlengedächtnis. Das ist das eine. Das andere ist, Liberty hat das natürlich wunderbar inszeniert. Also das ging ja schon den ganzen Tag los und nicht alles haben wir gesehen. Alex Wurz hat auch erzählt im Kommentar im ORF, dass zu Mittag oder was am Freitag schon, da bin ich mir jetzt gar nicht sicher, aber jedenfalls haben sie im Fahrerbriefingraum, das hat man ja auch mal kurz gesehen, Alonso großformatig irgendwie hingemacht und soll nicht sogar der Raum Fernando Alonso Room heißen jetzt, da bin ich mir nicht ganz sicher, also die haben da auch was gemacht. Und Alex Wurz hat erzählt, da war tatsächlich Fernando, der das ja immer so cool spielt, nach außen auch ein bisschen bewegt. Also ich glaube schon, dass ihm das nahe gegangen ist. Und die zweite Beobachtung, und die habe ich dann auch am Montag in meiner Kolumne so ein bisschen thematisiert, war die, dass ich schon glaube, dass dieser Abschied nicht ganz so freiwillig war, wie Fernando Alonso in seiner coolen Art immer versucht, uns glauben zu machen. Ich glaube, der wäre schon ganz gern Formel 1 gefahren, aber halt nur mit einem Auto, mit dem er auch Rennen gewinnen und vielleicht Weltmeister werden kann. Und das hat er nicht gekriegt. Warum maße ich mir diese Behauptung an? Weil Flavio Briatore noch auf dem Grid ein Interview gegeben hat im ORF, wo er gesagt hat, we will be back oder wir werden versuchen, zurückzukommen in der Richtung. Also das zeigt schon, Briatore ist ja Alonsos Manager, für alle die sich da nicht mehr ganz sicher sind, nach wie vor. Das zeigt, die haben schon noch Lust auf Formel 1 und Alonso hat schon noch Lust auf Formel 1, aber momentan ist halt die Formel 1 schlecht und scheiße und Indycar ist cool und Daytona ist auch cool und Le Mans ist cool. Das passt ihm halt ganz gut in die Agenda und ich glaube, so muss man diesen Rücktritt in Anführungsstrichen. Ich glaube auch, dass er versuchen wird, zurückzukommen. So muss man den bewerten. Ob er wirklich zurückkommt, das natürlich wissen wir überhaupt nicht, weil er wird nicht zurückkommen, um sich in einen Haas oder Sauber zu setzen, zumindest wenn das Kräfteverhältnis so bleibt wie jetzt, sondern wenn er zurückkommt, dann nur mit einem Auto, wo er eben gewinnen kann, wo er Weltmeister werden kann. Jetzt haben wir schon öfter thematisiert, dass das sehr unrealistisch ist bei den aktuellen drei Top-Teams. Worauf er, glaube ich, vielleicht innerlich irgendwie spekuliert, ist, dass da jemand kommt, der es halt zu den Top-Teams schafft. Zum Beispiel Renault, wo er ja, so glauben wir, immer wieder zurück könnte, weil das so ziemlich das einzige Team ist, wo er keine verbrannte Erde hinterlassen hat.
Interessant dazu ja auch, es gab so ein Video, nicht das Dramatische, wo sie alle in einem dunklen Raum saßen und Zac Brown, weiß ich nicht, was er sich darunter vorgestellt hat, wie er da gesessen hat, auf jeden Fall eigentlich auch, hätte einfach ein dicker Fußballfan sein können, der irgendwie vor der Glotze sitzt, müssen wir mal drauf achten, also amerikanischer geht's nicht, wie Zac Brown in diesem Video saß, sondern das, was dann auf dem Twitter-Channel lief und Sebastian Vettel lapidar gesagt hat, Ole, Fernando Alonso, thank you for everything, see you when you come back. Also auch er glaubt ihm offensichtlich nicht, dass er nie wieder in der Formel 1 aufkreuzen wird.
Nö, also das Ding ist, ist ja ganz klar, wenn jetzt bei Ferrari, Mercedes oder Red Bull jetzt plötzlich ein Cockpit frei werden würde, so wie nach dem Rücktritt von Nico Rosberg damals, dann wäre aber Flavio Briatore der Erste, der da anrufen würde. Der hat die wahrscheinlich alle auf Speeddial.
Der hat noch so ein Handy mit Speeddial.
Ja, genau, wartet nur da drauf. hat quasi die WhatsApp schon vorgeschrieben, wenn man so welche Lebenslauf schon aktualisiert, etc. Das ist mal klar. Oder halt, ja, wenn sich die Chance ergibt bei Renault zum Beispiel, das wäre, glaube ich, das Realistische, weil ich glaube, bei Ferrari ist man jetzt erstmal fürs nächste Jahr gesettelt. Ja, und wahrscheinlich auch für das Jahr darauf. Bei Red Bull wird man ihn, glaube ich, nicht unbedingt nehmen wollen. Und bei Mercedes ist es ja auch erstmal jetzt so, wie es ist. Und wenn da Valtteri Bottas dann Ende 2019 seine Entlassungspapiere bekommt, dann wird er sicherlich nicht Toto Wolff nicht Fernando Alonso anrufen.
Sondern Stoffel van Dorn.
Das ist ja hinlänglich. Das ist komplett richtig. Das wird so kommen, weil Stoffel van Dorn, große News, wird Simulatorfahrer bei Mercedes, also durch schlechte Leistung nochmal einen guten Job bekommen. Und das wird natürlich der Ersatz dann werden, das ist ganz klar.
Den kann man noch vermarkten.
Ja, eben.
Der hat noch Potenzial.
Das ist komplett richtig. Und Esteban Ocon bekommt dann sein Formel-E-Cockpit. Ja. Und also wenn Lewis Hamilton aufhören würde jetzt, wenn er jetzt sagt, das reicht mir jetzt, dann wäre vielleicht die Chance da, aber so, ja. Und ich glaube, ihm kommt das jetzt ganz gelegen, mal so ein Jahr Pause zu machen oder zwei, wenn sich aber die Chance ergibt auf ein gutes Cockpit, dann wird Alonso sich das sicherlich nochmal überlegen, weil so alt ist er ja jetzt auch noch nicht und Kimi fährt auch immer noch und von daher... Ja, aber ich denke, er wird jetzt versuchen, halt die Triple Crown natürlich zu holen, was natürlich vom Prestige her nochmal vielleicht sogar ein kleines bisschen über einer weiteren Formel-1-Weltmeisterschaft stehen würde. Und er fährt nochmal in Daytona, also bei den 24 Stunden. Er hat ja jetzt auch den Test gemacht, beziehungsweise den Car-Switch mit NASCAR-Legende Jimmy Johnson. Saß da also 24 Stunden, noch nicht mal 24 Stunden später, wieder in einem Formel-1-Auto. Also von daher, ja. Aber ich bin gespannt. Ich denke, dass, wenn er zum Beispiel 2020 zurückkommen würde, dass ihm vielleicht die Pause dann auch ganz gut tut. Aber ja, Mika Häkkinen ist ja auch immer noch in der Pause. vielleicht geht es dann auch bei ihm so aus, ich weiß es nicht.
Jetzt ist es aber Zeit, Fernando Alonso tatsächlich hinter uns zu lassen und noch jemandem Tschüss zu sagen. Letzte Woche hatte sich ja hier schon leicht angedeutet, dass es die große Sergei Sirotkin-Show werden wird. Und das war Abu Dhabi, war die große Sergei Sirotkin-Show. Ja. Also so begnadete Leistung erneut vom sympathischen Russen, muss man einfach sagen. 15. Platz, damit letzter von denen, die angekommen sind. Ja, und das war's auch für ihn. Das war sein letzter Grand Prix in der Formel 1. Wir sagen, dos vidania Sergei, Christian. Ne? Also eine Legende tritt ab.
Das ist, wir haben jetzt echt viel geredet dieses Jahr, aber das ist die blödeste Frage, die du das ganze Jahr gestellt hast. ja, was soll ich dazu jetzt sagen? Man kennt ihn ja nicht mal richtig, ehrlich gesagt. gemeinsam mit Stoffel van Dorn mit Sicherheit von der Persönlichkeitsstruktur und von der Headline-Tauglichkeit einer der spannendsten Fahrer, den die Formel 1 hatte, würde ich sagen.
Absolut, also auch er hat immer Kante gezeigt in Interviews, ne? Hat immer, finde ich, das muss man ihm lassen, er und Brandon Hartley sind die beiden, die, glaube ich, am überzeugtesten von sich sind, gleichzeitig aber mit die schlechtesten Leistungen gebracht haben.
Ja, wobei Hartley ist schon sehr selbstbewusst mit seinen Aussagen. Ja, Sirotkin war das immer auf eine freundliche, trotzdem zurückhaltende Art und Weise. Also jetzt mal ernsthaft gesprochen, ist das ein super netter junger Mann, finde ich, der auch, und das sagen alle bei Williams, im Team extrem gut integriert ist, der sehr viel da war, der sehr engagiert ist. Aber die Außenbetrachtung, ich weiß nicht, ob mir die zusteht, die ist halt, er hat halt nicht das Talent eines Weltmeisters. Ich glaube, da kann man sich drauf einigen. Ja, ob es da noch mal einen Weg zurück gibt, weiß ich nicht genau. Sergei Sirotkin wird es jetzt ein bisschen schwieriger haben, als Fernando Alonso beim Top-Team anzurufen und zu sagen, ey Jungs, ich würde noch mal ganz gern. Ja, mei, es gab halt ein paar Fahrer in der Geschichte der Formel 1, die sind ein Jahr da gewesen und dann auch wieder weg und das ist halt jetzt der Nächste.
Ole, was wird dir am meisten fehlen an Sergei?
Nix.
Ach, Mann.
Nein. Also, mir wäre so ein bisschen, also, man hat eigentlich nie irgendwas von ihm gesehen, ja. Und er ist ja jetzt, er hat zwar einen Punkt geholt, aber auch nur aufgrund der Disqualifikation von Romain Grosjean in Monza. Das heißt, aus eigener Kraft hat er nichts geholt, alle anderen schon. Aber seine Interviews sind natürlich legendär. Also, er hat, gefühlt hat er sich nach jedem Wochenende hingestellt und hat gesagt: Boah, ist das scheiße. Boah, ist dieses Auto Mist, ja. Auch dieses Wochenende wieder wurde er dann im Interview gefragt, wie es denn war. Und hat er gesagt, ganz ehrlich, das war ziemlich anstrengend heute, weil das Auto halt nicht liegt. Und glaubt man den Gerüchten, ist er ja auch freiwillig gegangen. Ja, weil seine russischen Sponsoren gesagt haben, nee, die Dreckskarre fährst du jetzt nicht mehr. Da suchen wir uns schönen Platz bei SMP in Le Mans. Ja, aber ist natürlich, also das Ding ist ja, das steht ja auch so ein bisschen natürlich in der Verbindung mit der großen Kubica-News, dass er das Cockpit jetzt für 2019 bekommt. Da stellt sich natürlich die ganz große Frage, warum hätte man jetzt Kubica 2018 nicht schon das Cockpit geben können, sondern man gibt es dann Sergei Sirotkin, der ja angeblich bei den Tests letztes Jahr wahnsinnig gut überzeugt hat, der ja auch ganz plötzlich da auftauchte, der vorher nie eine Rolle gespielt hat. Und dann plötzlich da war und mit ihm sein Geld. Aber das hat ihn dann ja jetzt auch nicht unbedingt gerettet. Aber mal gucken, er ist ja noch relativ jung und ich könnte mir vorstellen, dass er ja vielleicht in Le Mans einen Platz findet oder als Testfahrer bei Williams. Wobei, das will man jetzt auch nicht unbedingt, wenn wir mal ganz ehrlich. Aber sonst könnte er ja auch immer noch russischer TV-Experte werden. Das wird man ja, wenn die Formel-1-Karriere vorbei ist und man genug Kohle und Sponsoren hat, dann wird man halt der TV-Experte. Aber vielleicht gründet er auch ein Le Mans Team mit Guido van der Garde und Gaston Mazzacane. Das würde ich mir sehr, sehr gerne angucken, muss ich sagen.
Ich habe übrigens noch eine kleine Exklusiv-News sozusagen oder ein Exklusiv-Background zu Sergej Sirotkin, der ist mir gerade eingefallen. Ja. Und zwar hat mein Kollege Oleg Karpov, Motorsport Network ist ja in ganz vielen Ländern tätig. Oleg Karpov, ein russischer Kollege, der aber in Berlin lebt und auch natürlich bei allen russischen Themen für uns wirklich am Puls dran ist. Und der hat recherchiert, dass Sergej Sirotkin tatsächlich am Vertrag hatte mit Williams, der sich automatisch verlängert hätte, hätte er zu einem Stichtag X mehr Punkte gehabt als Lance Stroll. Also dann hätte Williams ihn gar nicht loswerden können, ohne ihn rauszukaufen. Ich meine, das geht immer, da kennt man die Formel 1. Aber das hat er halt nicht geschafft. Ich glaube, der Stichtag war Singapur, da bin ich mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Also er hätte selbst in der Hand gehabt, sich seinen eigenen Vertrag zu verlängern eigentlich.
Aber da muss man natürlich auch sagen, die krasse Legende Lance Stroll zu schlagen, das ist natürlich, grenzt natürlich auch an Weltwunder. Das ist natürlich ganz klar, dass er das nicht schafft. Das ist vollkommen logisch. Lance Stroll, der ja übrigens noch kein Cockpit offiziell für die nächste Saison hat, aber bei den Tests in Force India Kleidung rumrennt. Ich glaube, das Ding ist, man gibt das einfach nicht bekannt, dass er für Force India fährt, weil das eh jeder weiß. Ich glaube, das spart man sich einfach irgendwie
die Pressemitteilung.
Den Tagessatz für den Grafikdesigner, der die Twitter-Bilder baut und auf der Website, weil es eh jeder weiß, dass er für Force India nächstes Jahr fährt, von daher. Ja, oder er wird natürlich Testfahrer und Sergej Sirotkin bekommt das Cockpit.
Da könnte man sich jetzt natürlich auch als Journalist profilieren und so eine, das mache ich vielleicht heute noch, so eine Meldung, exklusiv Lance Stroll wechselt zu Force India.
Ja.
Das wäre doch eine geile Meldung, oder?
Ja, oder? Ja. Ja. Kommen wir, bevor wir gleich zu In With The New kommen, nochmal zu einem Out With The Old, Brandon Hartley. Für ihn ist das Kapitel
vorbei. Wir müssen kurz Schweigeminute bitte für Brandon Hartley.
Das reicht. Brandon Hartley.
Habt ihr schon wieder den Tequila getrunken? Oder?
Nee, ich hab den Longdrink von Kimi Räikkönen getrunken. Super Getränk. Brandon Hartley, auch für ihn ist das Kapitel Formel 1 beendet. Er, ja, Christian, aus der Not geboren eigentlich, nur in die Formel 1 gekommen, sich nicht so richtig durchsetzen können, obwohl er, muss man fairerweise sagen, gegen Saisonende bessere Leistungen gezeigt hat und Pierre Gasly ordentlich eingeheizt hat. Da kann man natürlich auch Pierre Gasly kritisieren dafür, ob er sich noch richtig konzentriert hat auf seinen Job bei Toro Rosso oder schon sehr viel mehr bei Red Bull mit den Gedanken war. Nichtsdestotrotz, Hartley muss Platz machen für, da kommen wir später noch zu, Alexander Albon. Es war abzusehen und für ihn dürfte es ja eigentlich, auch wenn er es nach außen immer anders darstellt, dann keine Überraschung sein.
Ja, weiß ich nicht, ob er selbst vielleicht tatsächlich dran geglaubt hat, dass er bei Toro Rosso weiterfahren wird, aber so ziemlich jeder andere hat es gewusst, dass das nichts wird und schon seit ein paar Wochen. Also ich fand es jetzt nicht überraschend. Es stimmt natürlich, dass Brandon Hartley gar nicht der schlechteste Fahrer war. Ja, der hat sich eigentlich ganz okay geschlagen. Auch der Abstand zu Gasly war eigentlich in den meisten Situationen relativ moderat. Teilweise war er sogar ein bisschen schneller. Dann hat er auch als Teamplayer geholfen. Aber ich glaube, der springende Punkt war, Toro Rosso ist letztendlich in erster Linie ein Ausbildungsteam für Red Bull. Und es war ja mehr als ein Jahr, ist ja auch letztes Jahr schon ein paar Rennen für Toro Rosso gefahren. Ich glaube, man hat bei Red Bull halt einfach gesehen, okay, es wird nicht reichen für ganz vorne, um wirklich für das Red Bull A-Team in Frage zu kommen. Und dann kannst du zwei Sachen machen. Du sagst, du lässt Hartley halt weiterfahren bei Toro Rosso, weil ganz solide ist er ja, da kann man ihn gar nicht kritisieren, das ist so. Oder aber du erfüllst den eigentlichen Zweck dieses Teams und suchst dir jemanden Neuen, bei dem man eben noch nicht ausschließen kann, dass der Weg nicht vielleicht höher geht, auch mal zu Red Bull Racing. Und deswegen hat man sich jetzt, glaube ich, für Alexander Albon entschieden. Der war ja schon mal, das wissen vielleicht auch nicht alle, der war schon mal Red Bull Junior, ist dann auch aus dem Kader geflogen und ist jetzt wieder zurück. Interessant noch, irgendjemand muss Nissan bezahlt haben, da rätseln wir auch gerade alle, wer das gemacht hat, ob das die Jovida-Familie vielleicht war. Weil Red Bull ist ja, auch das wissen nicht alle, nicht Dietrich Mateschitz allein Eigentum, sondern Dietrich Mateschitz gehören ja nur 49%, 51%, also die Mehrheit liegt bei einer thailändischen Familie. Und Alex Albon fährt ja auch mit thailändischer Lizenz. Aha. Und vielleicht hat man da gesagt, man finanziert das halt, um wieder einen Thailänder in der Formel 1 zu haben. Wir wissen es aber nicht. Ja, kann auch sein, dass das irgendjemand anderer bezahlt hat. Da werden wir sicher noch schlauer werden in den nächsten Monaten. Aber das ist, glaube ich, die Logik, die für Alex Albon gesprochen hat und gegen Brandon Hartley, der Das finde ich anders als zum Beispiel Sirotkin und Stoffel van Doorn wirklich für uns Medien auch interessant war und wirklich immer mal wieder einen rausgehauen hat, was einigermaßen spannend war, auch zu berichten.
Ja, gut, Ole, was du am Brandon Hartley vermissen wirst, werde ich jetzt einfach nicht fragen.
Ja, da kann ich dir sagen, diese passiv-aggressive Art, in Interviews zu antworten.
Ja, die
diese
war tatsächlich
unterhaltsam. Leicht angepisste immer.
Ja.
Herrlich.
Ja.
Aber ich sage ja immer, in Le Mans ist immer ein Cockpit frei.
Kurze Pause, gleich geht's weiter hier mit Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de. Bleibt dran.
Immer informiert sein, auch von unterwegs, auf meinsportpodcast.de. Calcio Siamo Noi, der Serie A-Talk. Jede Woche neu mit Sascha Baharian, Kevin Modena und René Steinhuber.
Ob die Abwehr Serie A-Niveau hat, lassen wir einfach mal dahingestellt.
Höre alles, was den Tifosi der italienischen Eliteklasse bewegt, auf meinsportpodcast.de.
In with the new. Das ist das nächste Segment hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Wir werden natürlich noch über die großen Aufreger von Abu Dhabi sprechen, Nico Hülkenbergs Unfall, Lewis Hamiltons Podiumsverhalten, müssen wir glaube ich auch drüber sprechen, und natürlich über Jean Todts Kritik an RTL. Also das alles heute noch in dieser Sendung und wie ihr abstimmen könnt für die Greedies. Aber erstmal in with the news. Gab ja einige Bekanntmachungen am Wochenende. Wir beginnen mit Robert Kubica im Williams. Christian, auch das natürlich gar keine Überraschung. Viele haben es schon, ja, haben damit gerechnet, dass es Robert Kubica wird. Was auf jeden Fall klar ist, ist eine sehr kontroverse Entscheidung dann doch. Es gibt Leute, die dafür sind, es gibt Leute, die dagegen sind. Wir haben auch in unserer Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe, aber auch in unserer Telegram-Gruppe @StartingGrid. Ihr müsst nach @StartingGrid suchen, um in diese Telegram-Gruppe zu kommen. Telegram
nicht nach @Sheeran, bitte.
Nicht nach @Sheeran, sondern nach @StartingGrid. Dann könnt ihr da mit dabei sein. Sehr, sehr hitzige Diskussion teilweise. Also die Meinungen gehen wirklich kontrovers auseinander, ob Robert Kubica nochmal in der Formel 1 fahren sollte oder nicht. Bevor ich vielleicht auch meine Meinung kundtue, Christian, erstmal aus deiner Warte, aus der journalistischen Sichtweise, Robert Kubica bei Williams, ein logischer Schritt?
Also erstmal finde ich super, weil es ist eine wirklich tolle Geschichte. Die Geschichte für sich ist einfach großartig und auch für ihn selbst, der da ja wirklich hart gekämpft hat. Das hat er auch in einigen Interviews, Beyond the Grid war er, glaube ich, auch schon drin, sehr eindrücklich erzählt. Der hat wirklich einen harten Weg hinter sich und das freut mich für ihn, das freut mich für die Formel 1 insgesamt, weil das wird in Melbourne ein Riesenthema sein, auch bei den Testfahrten schon. Also das ist erstmal klasse. Und ich finde den Typen einfach auch cool. Da kann ich vielleicht gleich noch eine kleine Anekdote dazu erzählen, wo ich mal was mit ihm erlebt habe. Ob es denn dann sportlich auch so eine gute Idee ist, das wissen wir halt einfach noch nicht so richtig. Ich habe, mein Bauch sagt mir, ich kann das gar nicht anders begründen, da hätte es auch schnellere gegeben. Weiß ich nicht, ob das so gut geht. Es wird ja auch einen Grund gehabt haben, warum Renault ihn zum Beispiel nicht ins Cockpit gesetzt hat, warum Williams jetzt gezögert hat und uns dann doch gemacht hat. Vielleicht hat es sich auch entwickelt noch in dem Jahr, kann natürlich alles sein. Aber das Interessante ist, niemand redet so richtig drüber, auch nicht off-record, also ohne eingeschaltetes Diktiergerät. Man spricht nicht drüber, wie gut Robert Kubica wirklich ist. Und wir sehen es halt auch nicht, weil in den freien Trainings, der gefahren ist, war er immer meilenweit weg und man hat dann gesagt, ja, der ist auf einem anderen Programm. Also es fällt uns wirklich unfassbar schwer einzuschätzen, inwieweit er gehandicapt ist, inwieweit nicht. Die Geschichte ist auf jeden Fall toll. Und jetzt muss ich noch kurz diese Anekdote erzählen. Wir haben ja eine Zeit lang bei uns ans Portalgeschäft angekoppelt gehabt, ein Agenturgeschäft. Und damals haben wir auch eine Zeit lang das BMW Sauberteam betreut. Und weil ein Kollege aus der Agentur ausgefallen ist, musste ich damals zu so einem Fan-Tag, das war in Hinwil oder irgendwo in der Nähe von Hinwil, und unter anderem Filmaufzeichnungen mit Robert Kubica und Nick Heidfeld koordinieren. Und meine Aufgabe war dann, das irgendwie vor die Kamera zu bringen und die Texte, die aufsagen müssen, aufzuschreiben. Und es ging damals um Essens. Das war ein Magazin, das wir damals produziert haben für den Fanclub des BMW Sauberteams. Und Robert Kubica musste eigentlich nur dieses Essensheft in die Hand nehmen und irgendwie vom Flipchart, das ich ihm vorbereitet hatte, ablesen, wie toll dieses Magazin ist. Und ich habe ihm das damals dann in die Hände gedrückt und er hat mich nur so ratlos angeschaut und so, what the fuck is this? I have never seen this before. Und hat dann natürlich eine Minute später in die Kamera gesagt, ja, Essens, das Beste, ihr müsst zu diesem Club gehen. Das ist Robert Kubica.
Ja, Ole, was sagst du denn zu Robert Kubica in der Formel 1 2019?
Ach, es ist schwierig. Also ich finde es natürlich super, es ist halt eine super Geschichte. So ist auch für Robert Kubica natürlich, ja, also besser geht's jetzt. Ich glaube, die Stufe darüber wäre nur noch, wenn Alexander die wieder Formel 1 fahren würde. Also, oder wenn Billy Monger es tatsächlich schafft in die Formel 1. Der fährt ja aber immerhin Formel 3 nächstes Jahr. Das also auch nur als News. Vielleicht für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Aber also das Ding ist, man vergisst jetzt da das Problem, also nee, anders. Es ist halt sehr lange Zeit dazwischen gewesen. Der Rallye-Unfall war Anfang 2011. Und seine große Zeit in der Formel 1 ist 10 Jahre her. Ja. Und das ist halt so ein bisschen das Ding. Gefühlt kommt es halt, damit ich sagen würde, es ist richtig geil, halt ein bisschen zu spät. Ja, ich meine, das ist halt der logische Entwicklungsschritt dann natürlich gewesen und das musste sich natürlich auch erstmal alles einpendeln. Aber ja, gut, er ist natürlich noch relativ jung. Ich glaube, er ist 33, 34 oder sowas. Und von daher wird sich das zeigen. Ich finde es eine super Geschichte. Aber man muss halt gucken, wie schnell er dann wirklich ist. Also, dass er nicht auf das Niveau kommt, auf dem er vor 10 Jahren war mit BMW Sauber. Ich glaube, das dürfte klar sein. Es ist dann auch nur Williams. Ja, die werden hinten rumfahren nächstes Jahr. Und George Russell ist ja jetzt auch ein Newcomer. Von daher, ja. Aber ich meine, es ist eine schöne Geschichte für die Formel 1 und für Williams. Ich frage mich nur die ganze Zeit, warum setzt man ihn dann nicht einfach 2018 ins Cockpit? Nur weil er jetzt 25 Millionen mehr hat? Das ist doch eigentlich Schwachsinn. Weil 10. von den oder 10, ja. Ja, weil die hätte man sicherlich auch irgendwie anders bekommen. Und von daher, ja, das ist halt so ein bisschen das Ding, so ihn an noch ein Jahr auf die Ersatzbank setzen. Aber es wird sich zeigen, also in freien Trainings war er ja immer so ein bisschen hinten und in den Tests waren die Zeiten ja jetzt auch nicht so gut. Und von daher wird sich das zeigen nächstes Jahr. Aber es kann natürlich sein, dass er auch über sich hinauswächst und sein altes Ich wiederfindet. Das möchte ich gar nicht ausschließen. Allerdings, ja, ich bin da auch so ein bisschen bei Christian. Es ist ein bisschen gemischt. Und wie gesagt, dafür, dass ich jetzt jubelnd quasi durch die Gegend laufe, kommt das 3, 4, 5 Jahre zu spät.
Okay, dann werde ich jetzt die Gegenseite machen. Ich finde es nicht gut, dass Robert Kubica Formel 1 fährt nächstes Jahr. Klar, für ihn mag das alles richtig sein, dass er Formel 1 fährt. Auch sein Kampf zurück, alles schön. Eine Rocky-Story mögen wir alle. Ich finde, es gibt halt... wie soll man das jetzt sagen? Das klingt jetzt hart, wenn man das so sagt. Aber ich weiß nicht, ob die Formel 1 bereit ist, eine Inklusionsveranstaltung zu sein. So hart das klingt. Weil ich kann mir nicht... Ja, das klingt super hart. Ich meine es auch
nicht... Du weißt doch, dass die bevorzugt behandelt werden.
Ja, aber wie kann... Und da teile ich eigentlich so die Meinung auch von einigen aus der Gruppe, man einen Esteban Ocon jetzt einfach mal zum Beispiel, der noch sehr viel mehr Zeit in der Formel 1 hat, das Cockpit nicht geben, der eine volle Leistungsfähigkeit hat und ein Robert Kubica, bei allem Respekt mit dem Problem, die er hat, das Cockpit eher geben. Für die PR, für die Presse oder tatsächlich für die Leistung. Wenn er jetzt George Russell schlägt, dann ist es keine Frage, hat man alles richtig gemacht. Aber das sehe ich aktuell noch nicht. Ich finde, für mich ist es einfach ein PR-Stunt, der natürlich super gut ausgehen kann für Williams, aber wo ich tatsächlich eher sage, dann lass doch tatsächlich noch einen anderen jungen Fahrer da rein, der die Möglichkeit hat, das Team auch noch weiter nach vorne zu bringen. Klar, Kubica hat viele Fans und ich glaube, mit dieser Aussage mache ich mir gar keine Freunde. Ich weiß das. Und ja, mir bleibt nichts anderes. Also ich finde es nicht gut. Ich kann mich damit nicht anfreunden, ganz ehrlich.
Ja, jetzt warten wir mal ab. Also wie du richtig gesagt hast, wenn er George Russell schlägt, haben die natürlich alles richtig gemacht. Und keine das Frage. Wissen
sieht
wir
aber
halt
auch, nicht. Da muss man aber auch sagen, dann sieht George Russell aber auch extrem schlecht aus.
Ja.
Das kommt noch dazu. Also
das kann natürlich auch sein, dass Kubica tatsächlich extrem gut ist und wir wissen das einfach nicht. Ja. Die Wahrscheinlichkeit ist so, Stand heute nicht so hoch, weil dann hätten die den schon vor einem Jahr reingesetzt, ja, vermutlich. Aber wir können es halt nicht mit Sicherheit sagen. Aber das ist doch genau das Spannende jetzt, dass wir da ein Riesen-Comeback haben, und dann schauen wir mal, wie es geht. Und das andere, Ocon, ja, stimmt. Ich meine, jeder bedauert, dass Esteban Ocon kein Cockpit hat. Aber du hast gesagt, Kevin, der hat noch viele Jahre vor sich. Genau so ist es. Kubica ist jetzt oder nie. Ocon sehen wir sowieso noch mal.
Was natürlich richtig
ist. Ich glaube auch, das Ding ist, also es hat auch sicherlich sehr viele PR-Gründe für Williams. Das setzt, das lockt natürlich Sponsoren an, vor allen Dingen, wenn er halbwegs gute Leistung zeigt. Und für die Formel 1 ist das natürlich auch super, wenn so jemand, der mit solchem Handicap da wieder an den Start geht, ja. Also das darf man dann nicht unterschätzen. Ich weiß halt nicht, ob es wirklich fahrerische Gründe hat, weil da gibt es zig andere, die auf dem gleichen Level sind oder noch besser. Esteban Ocon, bestes Beispiel. Wobei, da ist ja auch die Frage, wollte man den überhaupt bei Williams platzieren, ja, oder sagt man sich lieber gar keine Formel 1 fahren als falsch Formel 1 fahren, so nach dem Motto.
Also das hat ja, da grätsch ich kurz rein, das hat ja Toto Wolff auch aufgeklärt, dass man sich so ein bisschen überlegt hat, wenn du jetzt zwei Mercedes Junioren gegeneinander antreten hast, ja, bei einem Team, wird einer zwangsläufig beschädigt rausgehen aus dieser Nummer.
Ja, aber man hätte natürlich anstatt George Russell da reinzusetzen, ja, irgendwie so ein bisschen out of the blue, hätte man auch ein Esteban Ocon da reinsetzen.
Das stimmt, aber da halte ich jetzt dagegen. Williams wollte, also ich erzähle nur das, was die Leute sagen, ja, also Toto und Claire, Williams wollte eine längerfristige Lösung. Bei Russell haben sie die gefunden. Ich glaube, der hat einen 2- oder einen 3-Jahres-Vertrag unterschrieben. Und bei Ocon war halt klar, der geht nach einem Jahr woanders hin. Also ja, wahrscheinlich zu, ja, okay, Mercedes, wage ich jetzt mal zu, ja, prognostizieren. Tritt ja heute im Übrigen beim Testen Abu Dhabi auch schon in Mercedes-Kluft auf, das nur am Rande. Und das war, glaube ich, der Grund, warum Russell und nicht Ocon, weil eigentlich im Grunde, gebe ich dir völlig recht, wäre natürlich logisch gewesen, Ocon da reinzusetzen. Aber da wusste Williams halt, der ist nach einem Jahr wieder weg und was macht man dann?
Ich gehe auch stark davon aus, das habe ich auch schon mal gesagt, ich glaube, der Plan für Esteban Ocon ist, ihn jetzt aufzubauen, damit er 2020 Valtteri Bottas ersetzen kann.
Nein.
Meinst du nicht?
Boah, ja, das wäre auch so exklusiv. Mercedes verfolgt geheimen Masterplan, Esteban Ocon aufzubauen.
Nein, es geht um, also ich glaube, natürlich weiß das jeder, aber ich glaube, dass das schon relativ fix ist, dass 2020 nicht mehr Valtteri Bottas im Cockpit sitzen wird.
Ja, das glaube ich auch.
Also, das würde mich stark überraschen. Also nicht.
Also natürlich, wenn der Bottas jetzt eine Killer-Saison fährt, à la Nico Rosberg und ja, Lewis Hamilton schlägt und Weltmeister wird, dann wird man sich das nochmal überlegen. Und dann wird Toto Wolff im Zweifel auch zu Esteban sagen, ja, scheiße, dumm gelaufen, aber jetzt machst du nochmal ein Jahr Testfahrer. Aber das ist halt sehr unwahrscheinlich, dass das passieren wird. Und wenn es halbwegs normal läuft, bin ich hundertprozentig bei dir, dann glaube ich, und das streitet ja auch niemand ab, niemand bestätigt es explizit, aber streitet auch niemand ab, dass die Idee ist, dass Esteban Ocon in diesen Mercedes geht.
Ja, außer bei Renault wird ein Platz frei. Stichwort Nico Hülkenberg.
Ja.
Aber das weiß man nicht. Aber ja.
Noch ein letzter.
Mal gucken, was Robert Kubica dann,
genau,
dann machen kann. Ich hoffe, er fährt dann nicht Rallye.
Noch ein letzter Zusatz zu Robert Kubica. Nicht falsch verstehen. Ich freue mich für ihn. Ne? Also ich glaube, ich fühle mich gerade verpflichtet dazu, das nochmal zu sagen. Ich freue mich für ihn. Sehe es aber nicht so, aber Frederik Gieloy hat auch in unserer Telegram-Gruppe richtig gesagt, die brauchen jemanden, der das Auto entwickelt. Und da hat er natürlich die Erfahrung. Und da kann er vielleicht Williams tatsächlich helfen, das Auto weiterzuentwickeln. Ich bin sehr gespannt. Wenn das nächstes Jahr richtig gut geht, dann bin ich der Erste, der den Hut zieht und sagt, alles richtig gemacht, Williams. Aber das sehe ich halt noch nicht. 4 von 5 Ausfällen in Abu Dhabi sind Fahrer, die das Team gewechselt haben oder aus der Formel 1 ausscheiden. Marcus Ericsson, Kimi Räikkönen, Esteban Ocon und Pierre Gasly. Alle ausgeschieden, Nico Hülkenberg aus anderen Gründen natürlich auch, aber der darf nächstes Jahr noch im Renault fahren. In with the new heißt es auch bei Toro Rosso, Alexander Albon wurde bestätigt, Christian. Ja, du hast es ja gerade schon in dem ersten Abschnitt die Gründe vielfältig erklärt. Thailändische Lizenz, thailändischer Teilhaber oder Anteilseigner, Großanteilseigner an Red Bull. Also da könnte die Verbindung gut gefruchtet haben.
Betonung auf Konjunktiv, ja, ich weiß das könnte, nicht, das ist nur eine Vermutung, weil es halt irgendwie naheliegend wäre.
Ja, es macht ja Sinn und es ist tatsächlich neben Dan Ticktum ja auch noch ein Fahrer gewesen, der im Red Bull Junior Programm die Möglichkeit hat oder Möglichkeit hatte, sich zu beweisen, diese Chance genutzt hat. Bin jetzt sehr gespannt darauf, was er in der Formel 1 instande ist zu leisten. Können wir, glaube ich, alle nur mutmaßen. Deswegen schauen wir da einfach mal auf die Testfahrt nächstes Jahr, wie das da aussieht. Force India oder Racing Point, wie auch immer das Team dann irgendwann mal heißen wird, hat Lance Stroll ja noch nicht als Stammfahrer bestätigt. Christian, Matthias Rubin will wissen, was der Grund dahinter sein könnte. Ist es tatsächlich so, dass sie das machen wie Ole und sagen, die Leute wissen es eh schon, weil er fuhr ja auch bei den Testfahrten jetzt gerade aktuell in Abu Dhabi den Force India, aber offiziell ist es noch nicht. Will man sich da irgendein Hintertürchen noch offen halten? Hat man da noch einen anderen Fahrer im Petto?
Nee, kein Hintertürchen. Auch Ottmar Safnauer hat bei den Medienterminen, die er hatte in den letzten Wochen, immer wieder schon, also mit dem Remark off record, gesagt, natürlich wird das passieren. Ich glaube, das ist nur eine Frage des Timings. Vielleicht hat man irgendwie einen Sponsor, den man gleichzeitig bekannt geben möchte oder ähnliches. Weiß ich nicht genau. Aber das, natürlich, das wird passieren. Das ist fix, das weiß jeder. Das sagen auch alle. Nur halt nicht vor der Kamera.
Okay. Habe ich jemanden vergessen, Ole? Irgendwer, der bekannt gegeben ist?
Nee, ich glaube nicht. Also vielleicht heißt das Team auch nächstes Jahr Stroll Racing.
Vielleicht.
Ich denke mal, also erstens weiß es natürlich wirklich jeder. Ja, und das Ding ist, er hat es ja auch gesagt. Bei Paddock Pass, falls wer es gesehen hat, wurde er gefragt, so, wie war dein letztes Rennen zu Williams? Hat er gesagt, ja, war so und so. Also, es weiß jeder. Und das wird passieren und das ist jetzt auch keine große Sache. Vielleicht hat das irgendwas damit zu tun mit dem neuen, mit dem Prozess, der jetzt da noch abläuft bezüglich des neuen Teams, vielleicht mit dem neuen Namen, vielleicht. Und das ist übrigens interessant, das Kingfisher-Logo, was ja ein indisches Bier ist, wurde übrigens überklebt. Ja,
das war schon länger so. Das ist schon länger so. Seitdem
ja, aber ganz schlecht überklebt. Vielleicht hat das auch damit was zu tun, ich habe keine Ahnung. Also, aber Lance Stroll wird nächstes Jahr Force India oder wie das Team dann auch immer heißen wird, fahren. So.
In with the new heißt es auch im Formel 1 Dunstkreis. Mick Schumacher wurde bestätigt für das Prema-Team, für die Formel 2.
Surprise, surprise.
Damit hat sich das auch erledigt. Bleibt dann halt nur die Frage, für wen wird er dann Formel 1 fahren? Ja, ist ja Prema, die ja, Bande Prema zu ja. Ferrari sind nicht von der Hand zu weisen. Aber
ich lehne mich mal aus dem Fenster und sage, er setzt Kimi Räikkönen bei Sauber.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen.
Oder Antonio Giovinazzi, der fällt immer so ein bisschen durchs Raster.
Der ist ja auch noch da,
in With The New. Das ist ja auch schon lange bekannt gegeben worden. Das hat ihn nur jeder wieder vergessen, dass Antonio Giovinazzi tatsächlich nächstes Jahr Stammfahrer wird. Also hier für euch nochmal, Antonio Giovinazzi wird nächstes Jahr Stammfahrer bei Sauber.
Charles Leclerc
wechselt übrigens zu Ferrari.
Der heißt übrigens Giovinazzi. Giovinazzi. Lern das für nächstes Jahr. Ist deine Aufgabe.
Toni. Ich nenne ihn Toni.
Okay. Toni. So. Ja, Mick Schumacher, Formel 2, nächstes Jahr. Billy Monger, Formel 3, du hast es gesagt. Also es geht ja voran mit der Jugend. Wir haben noch eine Frage reinbekommen, ebenfalls von Matthias Rubin, Christian. Die stelle ich dir jetzt einfach mal. Mit Alexander Albon hat Toro Rosso, wie auch viele andere Teams, einen Rookie fürs nächste Jahr ins Cockpit gesetzt. Wurde es eurer Meinung mal Zeit, frisches Blut in die Formel 1 zu bringen? Oder habt ihr da Bedenken?
Also Bedenken habe ich nicht. Ich glaube, die sind heutzutage alle gut genug vorbereitet, dass die das auch können. Auch dank dieses Superlizenzsystems, das jetzt zum Beispiel, also für mich nicht ganz nachvollziehbar, dass ein Dan Ticktum nicht Formel 1 reif sein soll. Aber klar, das System sagt halt, er hat die Punkte nicht beisammen. Problem ist das mit Sicherheit keins. Es ist halt gerade wieder so ein Umbruch, oder? Ich glaube nicht, dass wir unbedingt viel frisches Blut brauchen. Da ist doch viel frisches Blut gerade. Also Ocon, Verstappen, Sainz, die sind ja alle noch nicht alt. Die sind ja alle noch blutjung eigentlich. Zu viel frisches Blut auf einmal ist, glaube ich, schlecht, weil du dann irgendwie Profil verlierst. Also die jungen Fahrer, Max Verstappen zum Beispiel, als der reinkam, und Carlos Sainz, die hatten ja kein Profil, ja, weil man die nicht kannte. Die kannte man nicht aus Interviews, also haben die für die Öffentlichkeit noch kein Profil. Das dauert ein bisschen. Genauso wie Jenson Button hat ja seine Karriere beendet, als einer der größten Typen und Persönlichkeiten, so gefühlt. Als der kam, war der natürlich ein totales Milchbubi, ja, weil wie sollst du mit 19 Jahren noch groß Persönlichkeit haben, wenn du nie in der Disco warst und nie eine Freundin hattest, sondern immer nur Kart gefahren bist. Geht nicht. Das heißt, ein bisschen Zeit zu haben, wo du ein paar Typen in der Formel 1 hast und dazu immer wieder mal was Junges, finde ich ganz gut. Zu viel Junges und zu viel Altes, das sich gleichzeitig verabschiedet, das ist halt gefährlich. Aber es sind ja noch genug da. Also Lewis Hamilton ist da, Sebastian Vettel ist da, Kimi ist noch da, ein paar Junge kommen dazu, alles fein. Finde ich gut so.
Ole?
Ja, Kiat kommt wieder. Ja.
Kiat kommt wieder, genau.
Der Legendary. Ich finde es halt ganz, also ich finde es jetzt nichts Schlechtes. Ich finde es halt ganz interessant, dass es nächstes Jahr wirklich so viele neue Fahrer in der Formel 1 gibt, wobei Sauber-Toni, wie ich ihn jetzt nenne, hat ja auch schon 2 Grand Prix, das heißt, der ist jetzt auch nicht mehr ganz neu. Es ist gerade so eine interessante Mischung. Was ich halt auch interessant finde, ist, dass so viele Teams auch ihre Fahrer wechseln oder dass so viele Fahrer wechseln. Ich glaube, das gab es halt schon sehr, sehr lange nicht mehr. Die letzten Jahre war es vielleicht immer mal einer oder sowas durch einen Zufall. Und die Jahre davor war es ja relativ konstant, immer so ganz, ganz schwach. Das ist ein bisschen so wie in den guten alten Zeiten, so Anfang, Mitte der 90er, wo auch teilweise in der Saison 8-mal gewechselt wurde, so nach dem Motto. Finde ich ganz spannend, bringt natürlich dann auch Spannung mit für das nächste Jahr, wie die einzelnen Fahrer sich dann in den Teams schlagen können. Ich könnte mir vorstellen, dass es halt auch ein interessantes Jahr wird, weil das gepaart dann mit den Regeländerungen doch interessant sein könnte. Was ich auch spannend finde, ist die Tatsache, dass Lewis Hamilton jetzt, glaube ich, der älteste Fahrer dann nächstes Jahr auf dem Grid ist, wenn mich nicht alles täuscht.
Der älter als Kimi?
Älter als wer?
Kimi?
Achso, nee, abgesehen von Kimi.
Achso,
abgesehen von Kimi, glaube ich. Ja, Kimi sowieso. Abgesehen von Kimi ist er dann, glaube ich, der älteste, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Aber was ich auch interessant finde, ist, dass Mercedes als einziges Top-Team die Fahrerpaarung nicht wechselt. Und vielleicht könnte das ein Nachteil sein für nächstes Jahr, weil ich glaube, Ferrari darf jetzt, glaube ich, ganz gut abgehen.
Ja.
Mit Charles Leclerc und Sebastian Vettel und auch bei Red Bull. Ich glaube, Pierre Gasly wird sich die Butter auch nicht vom Brot nehmen lassen von Max Verstappen. Von daher, das ist mir mal so aufgefallen. Also bei Mercedes ist alles steady, alles easy. Könnte man aber, wie gesagt, vorstellen, dass das ein erheblicher Nachteil gepaart mit den Regeländerungen werden könnte fürs nächste Jahr.
Noch was zu den Rookies vielleicht kurz, Kevin. Ich war am Freitag oder nee, Donnerstag gab es ja die Pressekonferenz zum ersten Mal mit 8 Fahrern. Totaler Overkill. Viel zu lang im Übrigen. Und da waren auch Lando Norris und George Russell drin.
Lando Norris haben wir auch schon wieder vergessen.
Genau. Und da hat man ja auch gesehen, die jungen Fahrer, die sagen halt einfach nichts Spannendes, ja. Die plaudern nur ihre Floskeln. Und warum ist das so? Erstens mal ist der wahrscheinlich noch nervös, wenn er in so eine Pressekonferenz geht. Für den ist das alles neu, wenn da plötzlich irgendwie 2 Dutzend Journalisten gegenüber sitzen oder noch mehr. Dann hat der ständig im Kopf nur nichts Falsches sagen und weiß noch, was er vorher mit dem Pressesprecher besprochen hat, hier dies und jenes. Wenn er denn mal was Falsches sagt, dann kriegt er wahrscheinlich vom Pressesprecher den Kopf gewaschen. So, wenn du jetzt schon 7, 8 Jahre in der Formel 1 bist und einmal Weltmeister und ein bisschen Profil hast, dann scheißt du dir nichts mehr, wenn du da reingehst. Und dir ist völlig egal, was der Pressesprecher nachher zu dir sagt, weil die sind halt gestandene Persönlichkeiten und kümmern sich dann auch um sich selbst. Und deswegen finde ich, dass es gefährlich ist, wenn Generationenumbrüche ganz plötzlich passieren, dass sozusagen alle Alten zeitgleich aufhören. So ein bisschen so einen Cut hatten wir ja bei der Generation Senna, Schumacher, Hill. Da ging es ganz plötzlich, Prost, Senna weg, Menzel weg, Berger weg.
Senna hatte das ja später
bestimmte Gründe. Ja, richtig. Aber deswegen ist das nicht gut. Aber wenn immer dieses alte Profil noch da ist und die junge Mischung dazu kommt, das glaube ich ganz gut. Aber ehrlich, die Interviews mit Lando Norris, Stoffel van Dorn, wenn wir die durchscannen und die sprechen da 15 Minuten, dann stehe ich am Ende da und mein Blatt, mein Monitor, wir sind ja auch inzwischen im 21. Jahrhundert angekommen, ist halt immer noch leer, weil die einfach nichts sagen, was irgendwie spannend ist oder jemanden interessieren könnte. Und das ist so ein bisschen das Problem an Rookies. Meine ich im Übrigen gar nicht als Vorwurf. Ja? Die sind jung, die müssen ihre Erfahrungen machen, die müssen Profil gewinnen, das ist ganz natürlich und okay. Max Verstappen war auch nicht ganz so langweilig wie die anderen Jungen, aber er war auch langweilig am Anfang und jetzt sehen die an. Großartig übrigens, Videotipp, auf der Servus-TV-Website gibt es ein Interview mit Max Verstappen und Daniel Ricciardo von meinem Kollegen Andy Gröbel, aufgenommen am Sonntagabend in Abu Dhabi, glaube ich. grandios. Max Verstappen erzählt unter anderem, dass er eigentlich Esteban Ocon sich gedacht hat, naja, wenn er mir jetzt wieder zumacht, dann schiebe ich ihn halt raus. Und wie er Pierre Gasly auf den Arm genommen hat, weil Pierre was like, Max, do you know anything? Do you know anything? Did Helmut say anything? Als es darum ging, kriegt er jetzt den Vertrag oder nicht? Und Verstappen wusste es schon lange und hat ihm halt einfach nichts gesagt. Pierre, you know, sleep well. Und also ja. Wirklich fantastisches Interview, guckt euch das an.
Auch Videotipp von mir bezüglich Max Verstappen. Max Verstappen hat mit den Rocket Beans FIFA 98 gezockt in der Halle. Und da kommt teilweise der echte Max Verstappen durch. Also so viel nochmal dazu. Kann man sich gerne angucken.
Ja, gab es dann einer aufs Maul oder so? Oder?
Nee, das nicht. Aber man merkt halt so, also der ist halt nicht unbedingt als Rennfahrer, sondern als ganz normaler Typ. Und da merkt man, dass er eigentlich halt noch, also so alt ist, wie er halt ist.
Ja, und was ja auch okay und ist.
Wahrscheinlich zu Hause bei Mami auf dem Schoß sitzt oder halt wirklich nach dem Weihnachtsessen in sein Zimmer geht und erstmal eine Runde F1 2018 spielt, so nach dem Motto. Finde ich ganz sympathisch, kann man sich gerne mal angucken.
Tatsächlich. Also ich hätte am meisten Angst, wenn ich Lando Norris und George Russell gewesen wäre, dass Walter Costa mir Fragen stellt. In Abu Dhabi, also das ist immer das große Wabong-Spiel. Wann wird Walter Costa zuschlagen? Wir wollen Walter hier in die Sendung holen. Ich glaube, es ist Zeit für Walter bei Starting Grid. Das werden wir mal versuchen einzuläuten. Werden wir bei der Saarbrücker Zeitung anrufen und mich durchstellen lassen. An den Platz von Walter Costa und ihn dann fragen, ob er mitmacht. Ich habe ihn ja schon mal getroffen. Sympathischer Typ. Wirklich. Also ganz sympathischer Typ. Ja, werden wir mal versuchen, den hier in die Sendung zu bekommen. Wir machen jetzt eine kurze Pause und ja.
Könnte er sonst auch zu Beyond Victory gehen? Das stelle ich mir sehr interessant vor.
Ja, der fragt dann Nico, ob er ihm das sagen kann mit dem Mechaniker. Dann sagt Nico ihm, ich schreibe in 12 Jahren ein Buch. Dann fragt er ihn in 2 Jahren wieder, wann in 12 Jahren, 10 oder 8 Jahren ein Buch.
Ja, er schreibt ein Buch mit Louis zusammen.
Das wäre es ja.
Das ist es. Ich warte übrigens auf den Podcast. Also ich warte darauf, dass Louis bei Nico zu Gast ist. Warte ich drauf.
Ja.
Dann gucke ich mir das auch an.
Ich freue mich.
Ich glaube, das wäre sehr awkward.
Ich glaube auch. So.
Sind so ein bisschen wie Sido und Bushido.
Kurze Pause, dann geht's weiter mit Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de.
Triple Double, der NBA Talk mit dem Basketball-Experten Felix Amrain. Jede Woche neu auf meinsportpodcast.de. Die aktuellsten Themen aus der Welt des Sports auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zurück zu Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Kevin Scheuren, Ole Waschkau, Christian Immervoll von motorsporttotal.com, formel1.de.de.motorsport.com bringen euch die Analyse des großen Preises von Abu Dhabi und jetzt kommen wir tatsächlich zum Rennen und sprechen darüber, was passiert ist. Es war ja erneut eine Triumphfahrt für Lewis Hamilton, obwohl das alles ja gar nicht so sicher war, Christian. Also man zitterte offensichtlich bei Mercedes und Lewis hat sich nach dem Rennen ja auch schon wieder sehr besonders dargestellt, muss man sagen. Kommen wir aber erstmal zu dem ganzen Geplänkel davor. Und das hat auch einige in der Starting Grid F1 Fans Facebook-Gruppe umgetrieben, auch bei uns in der Telegram-Gruppe. Die Faxen mit Will Smith. Also keiner konnte sich vor Will Smith retten an diesem Sonntag. Will Smith überall, im Social-Media-Bereich bei Lewis Hamilton, bei Mercedes, bei Paul Ripke, bei im Fernsehen. Wie er die Flagge geschwenkt hat da vor der Einführungsrunde, wie der Prinz von Bel Air und dann da weggerannt ist. Eigentlich, glaube ich, sollte er eigentlich stehen bleiben und sie schwenken. Das macht man ja ganz gerne und dann werden die einfach an ihm vorbeigefahren. Aber ich glaube, da hat er ein bisschen Schiss gehabt. Ebenso legendär wie die Szene von Charlie Whiting, der sich geduckt hat beim Unfall in der Formel 2. Das war für mich übrigens
ein Soldat. Ja, weil dann...
Todesangst. Ja.
Halo für Charlie Whiting. Das
ja. Die Sache mit Will Smith, Christian, gut für die Formel 1, bisschen zu viel des Guten für dich gewesen am Wochenende und glaubst du, es hat Lewis Hamilton... Also, er war ja sehr entspannt. Ich glaube, ihn konnte irgendwie nicht so richtig anpacken, aber für viele war das mit Will Smith ein bisschen zu viel. Wie war es für dich?
Ich muss ehrlich zugeben, natürlich habe ich das so ein bisschen mitgekriegt, aber in der Phase so vor dem Start und auch während des Rennens bin ich halt ziemlich angespannt, weil da sind noch 10.000 Dinge zu tun und zu erledigen. Da steckt ja ein bisschen mehr dahinter, als irgendwie was zu schreiben und einen Senden-Knopf zu drücken, damit so eine Website läuft. Also dieses Randgeplänkel zieht wahrscheinlich mehr an mir vorbei als am Fan, der da irgendwo zu Hause vor dem Fernseher sitzt. Grundsätzlich fand ich es jetzt ganz gut. Also ich fand Will Smith, ich war jetzt nicht großer Prinz von Bel-Air-Schauer früher und auch nicht Man in Black, aber er ist ja irgendwie ganz sympathisch rübergekommen. Also das Wenige, was ich jetzt so registriert habe, das haben auch die Leute bei Mercedes gesagt, dass der wohl sehr pflegeleicht war und echt authentisch. Also der ist auch so, glaube ich, wie er da auftritt. Und der Deal, der für Liberty dahinter steckt, ist natürlich der, dass die ganzen Will Smith-Fans, die absolut nichts mit der Formel 1 zu tun haben, dadurch irgendwie in Berührung mit diesem Sport kommen. Und vielleicht ist der ein oder andere dabei, der sich dafür begeistert. Also mich stört das nicht. Ich finde auch ganz cool jetzt diese neuen, vor dem Start gibt es ja diese Sounds jetzt, die so ein bisschen nach Arcade-Game klingen. Haben wir da schon mal drüber gesprochen oder war das mit meinen Kollegen?
Nee, die gab es mal und dann gab es die zwischendurch wieder nicht. Dann
haben sie genau, finde ich auch
gerade
ganz gut.
Gerade noch auf den Heineken-Stern. Muss ich sagen.
Ersetzen bei der roten Ampel.
Das wertet halt schon irgendwie, finde ich, diese Show Formel 1 insgesamt ein bisschen auf und dann kann noch mal die Freundin irgendwie da mitgucken und ey, hier ist ja Will Smith, cool und ich habe da nichts dagegen.
Klar, meine Freundin guckt auch nur wegen der Geräusche mit, also wegen diesen Ampelgeräuschen.
Also meine Freundin guckt auch immer mit. Mittlerweile kann sie die Fahrer auch auseinanderhalten und erkennt Max Verstappen an der Stimme. Also
schlecht.
Das muss man erstmal schaffen.
Meine Freundin und Lewis Hamilton am Oberkörper, oder?
Ja, genau. Aber sie ist froh, dass Nico Rosberg nicht mehr fährt, weil die Stimme findet sie unerträglich.
Meine Freundin kann Nico Rosberg auch nicht mehr ertragen, aber aus anderen Gründen.
Ja, das ist es tatsächlich nicht. Sie fand ihn damals schon nicht so gut.
okay.
Im Gegensatz zu dir, Kevin.
Ja. Ne? Nun, das nehme ich gerne so auf.
Gerne Kontakt herstellen.
Ja. Ja, ich habe schon versucht, aber ich wurde mal abgewiesen.
Ja. Frag ihn nochmal für Beat Yesterday an.
Ja, was? Beat Yesterday? Cooler Podcast. Ja. Christian und Ole natürlich auch. Lewis Hamiltons Art und Weise nach dem Rennsieg. Ja, jetzt werden wieder einige sagen, oh, jetzt fangen die damit wieder an. Aber muss man auf dem Podium sein Handy die ganze Zeit dabei haben? Muss man auf dem Podium mit nacktem Oberkörper stehen, um sein Still I Rise Tattoo zu zeigen und sich bespritzen zu lassen? Ich meine, klar, es war das letzte Rennen und alle wirkten auch, es wirkte wie eine große Klassenfahrt, was da los war in Abu Dhabi. Das hatte man bei allen so das Gefühl. So, jeder war locker, jeder war locker flockig. Aber es gibt dann halt so Sachen, wo ich denke, müssen wir da nicht bei allem Showmanship auch den gewissen Respekt vor der Sache bewahren. Und ich finde, da kann man drüber streiten. Ich persönlich fand das ein bisschen arg viel von Lewis Hamilton nach dem Rennen am Sonntag. Christian, Ole, wenn ihr dazu was sagen wollt.
Ja, wenn du mich fragst, meinst du es auch nicht, das habe ich ja immer wieder schon mal auch in den Kolumnen geschrieben, dass ich dieses, ich nenne es immer Goldkettchen gehabe, das klingt abwertender, als ich das meine. Aber das ist halt nicht meins, ja. Anderen gefällt das, da habe ich auch nichts dagegen, das ist halt so ein bisschen die Inszenierung. Vettel macht es ja genau andersrum, der macht kein Instagram, kein Facebook, irgendwie ist das auch Inszenierung und Brandbuilding sozusagen auf eine ganz andere Art halt. Also ja, ich hätte es nicht so gemacht, ich finde es auch nicht klasse, aber soll er doch, seinen Fans gefällt's oder ein paar von seinen Fans wird es wahrscheinlich gefallen. Was ich tatsächlich auch irgendwie, was mich stört, aber das liegt vielleicht einfach dran, dass ich langsam zu alt werde, ist die Nummer mit den Handys. Also wenn man da guckt, jetzt nehmen die das schon alle aufs Podium mit und unten von den Mechanikern und Ingenieuren filmen auch echt alle mit dem Handy diesen Moment und ich kann sie ja ein bisschen verstehen, dass man das irgendwie festhalten will, aber then again denke ich mir, warum nehmt ihr es nicht einfach mit einem Videorekorder auf und ihr habt die Bilder in viel, viel besserer Qualität, viel näher dran, wenn ihr das schon sehen wollt irgendwie. Also das leuchtet sich, das erschließt sich mir nicht so ganz, was man da eigentlich tut, weil was glaube ich die Menschen, aber jetzt kommen wir ins Philosophische, was gar nicht so sehr mit der Formel 1 zu tun hat, du vergisst halt einfach dann drauf vor lauter Scheiß rumgefilme, ich sage schon wieder Scheiß jetzt, wir brauchen echt einen Piepser. Vor lauter Rumgefilme vergisst du halt einfach drauf, den Moment auch einfach mal zu erleben. Weil die Erinnerung dran, die kannst du dir nicht wiederholen. Die ist einfach weg, wenn du dich da aufs Handy konzentrierst und so. Aber die Bilder, die gibt's eh. Die kannst du dir bei Fotoagenturen besorgen oder einfach, wie gesagt, Videorekorder nehmen oder Festplattenreceiver ja heutzutage. Ich verstehe es nicht, aber mich stört's auch nicht, ja. Wenn die Leute das wollen, sollen sie es machen.
Ole?
Also erstmal noch zu Will Smith. Ich, also Ich fand ihn grundsätzlich sympathisch. Ich weiß gar nicht, wo die Verbindung jetzt zwischen den beiden herkam. Er hat ja auch in Mexiko hat er ja auch diesen Funkspruch an Lewis Hamilton abgelassen, wo er ihm gratuliert hat. Ich fand es ein bisschen zu viel, ein bisschen aufgesetzt auch, von wegen, ah, hier Will Smith schwenkt die Startflagge, ah, hier Will Smith dreht am Kamerakran, ah, hier Will Smith entführt Lewis Hamilton und lässt es von Michael Bay filmen. Deswegen hätte Lewis Hamilton es natürlich auch fast nicht ins Cockpit geschafft, ja, weil Will Smith sich da reinschmuggeln wollte. Ja, also, und ich fand es ein bisschen aufgesetzt und zu viel. Das war so plakativ immer so, ah, guck mal, wir haben Will Smith hier verpflichtet, dann müssen wir ihn jetzt auch zeigen. Und ja, aber beim letzten Rennen war es ganz unterhaltsam, muss man ganz ehrlich sagen. Ich würde schön finden, wenn nächstes Jahr irgendwie Helene Fischer beim Deutschland Grand Prix mit Sebastian Vettel rumlaufen würde oder sowas. Könnte man doch mal machen. Aber bezüglich Lewis Hamilton, das Ding ist ja, wir verstehen das nicht, aber seine Follower, gerade die jetzt nicht unbedingt Formel 1 Fans sind, sondern Tommy Hilfiger Fans oder Lewis Hamilton Fans, keine Ahnung was, die finden das halt geil, das zu sehen in der Instagram-Story. Und das ist mittlerweile so eine Selbstverständlichkeit geworden. Und jeder sucht ja dann irgendwie nach dieser Anerkennung und unterlegt sich diesem Zwang, immer bei Social Media was posten zu müssen. Und das muss natürlich dann auch zum richtigen Zeitpunkt online sein, damit das dem Algorithmus entspricht und keine Ahnung was. Und dann, wenn man bei YouTube was hochlädt, muss das die richtigen Begriffe haben, damit die SEO das findet, etc., etc., etc. Und das ist so ein innerlicher Zwang, wie gesagt, den man sich da unterliegt. Das ist, also, ich glaube, vielleicht wird es irgendwann mal zurückgehen und dann werden die Menschen in 50 Jahren sagen, Gott, was war das für eine Scheiße eigentlich, dass wir uns ständig mit diesen Handys gefilmt haben und sowas. Und ja, ich meine, das gehört halt dazu für Lewis Hamilton. Lewis Hamilton ist halt nicht nur Rennfahrer, sondern ist halt eine global agierende Persönlichkeit mit großen Modetalenten und kleinen Rap-Talenten. Und der muss das halt irgendwie machen, ja. Und vielleicht will er das auch machen. Und seine Fans, und das wieder, wie gesagt, das, was ich meine, die sagen halt, boah, geil, Lewis Hamilton hat bei Instagram hier eine Story gemacht, wie er auf dem Podium ist, voll krass. Ja, wir sagen, was soll das? Ich guck's doch im Fernsehen. Aber vielleicht können sich viele gar keinen Fernseher, haben gar keinen Fernseher mehr oder keine Ahnung was, ja. Also,
du lachst, aber ich glaube, das ist so tatsächlich.
Ja, natürlich. Und dann bekommen die das halt so mit und dann, oh, Will Smith, oh, voll cool und sowas. Das ist halt die große Inszenierung und die große Show und sowas. Und der eine macht es so, der andere macht es so. Ich meine, Daniel Ricciardo klaut halt den Leuten dann das Handy, weil er keinen Bock hat, das selbst zu machen. Ich kann mir halt vorstellen, dass es, wenn das vor 40 Jahren so gewesen wäre, dann hätten, also wenn es da schon diese Technologie gab, dann hätten vielleicht, dann hätte Senna das genauso gemacht oder sowas. Hätte sein Kreuz immer in die Kamera gehalten oder keine Ahnung was, oder in den 70ern. James Hunt hätte wahrscheinlich einen eigenen Podcast. Von daher, ja. Aber es hat mich jetzt nicht gestört. Das mit dem Handy, das kennt man ja auch schon. Man muss fairerweise sagen, Lewis macht das auch ganz unterhaltsam, ja. Er hat ja dann auch noch Max Verstappen und Sebastian Vettel da mit ins Video genommen und hier und da was. Und das war schon ganz okay. Ob er sich da jetzt ausziehen muss und seine Tattoos zeigen muss, ja, gut, das weiß ich halt nicht. Aber lass ihn machen. Ich meine, Daniel Ricciardo trinkt aus dem Schuh. Das ist genauso Show, wie das Lewis Hamilton sich da auszieht.
Ja, und ich muss jetzt
einmal kurz, dass es keine gelbe Karte gab fürs Ausziehen ja, und für übertriebenen Jubel. Das muss ich ganz klar sagen. Aber ja, mein Gott. Es wäre doch gleichzeitig langweilig, wenn die da so stocksteif stehen würden und ihren irgendwie Kranz umgehängt bekommen, so wie vor 40 Jahren.
Genau, also das finde ich auch, das wollte ich jetzt gerade sagen, es hat wirklich tolle Fotos abgegeben, da kannst, wenn jetzt jemand nicht online macht, sondern Print, da kannst du schön einen Titel draus machen, also ja, ist halt Show, ist halt Formel 1 war immer schon Show und was du jetzt gesagt hast, Ole, habe ich so noch nie gesehen, aber da hast du ein wahres Wort gesprochen, glaube ich. Vor 30, 40 Jahren hatten die halt die Technologien noch nicht, aber ja. Das ist mit Sicherheit würden die auch Instagrammen und Facebooken und Twittern, ja, garantiert.
Dann lasst uns über den Start sprechen, ja, von ganz hinten nach ganz vorne und Nico Hülkenbergs Unfall. Tragische Geschichte tatsächlich in der ersten Runde. hat sich, glaube ich, nochmal was vorgenommen für das letzte Rennen der Saison. Über die einzelnen Teams, die einzelnen Fahrer werden natürlich in den großen Jahresrückblicken sozusagen dann noch drauf eingehen, dann natürlich unter anderem auch auf Nico Hülkenberg und Renault, aber für ihn war das Rennen arg schnell vorbei, nach einem Unfall mit Romain Grosjean. Da muss man natürlich über die Schuldfrage sprechen, obwohl ich persönlich ja sagen würde, Nico Hülkenberg trifft wesentlich mehr Schuld als Romain Grosjean. Hülkenberg hätte ihm ja Platz lassen können, dann ist es halt ein normaler, in Anführungsstrichen, Open-Wheel-Unfall. Das passiert dann halt und ja, es waren ja alle sehr schockiert. Ich hatte irgendwie das Gefühl, dass manche auch ein bisschen überschockiert waren. Es war jetzt, glaube ich, kein Unfall, der so noch nie da gewesen wäre. Also da war der Unfall von Kubica damals in Kanada. Da kann man schockiert sein, wenn man nicht weiß, was da passiert ist. Und auch das Feuer, was da im Hintergrund war, ich habe das nicht so richtig gesehen, dass da überhaupt Flammen waren, aber er hat es ja dann direkt im Boxenfunk auch gesagt und kam er dann auch raus und die Halo-Diskussion danach, er wäre auch ohne Halo, glaube ich, so nicht aus dem Auto gekommen. Also könnt ihr vielleicht was zu sagen zu diesem Unfall? Ich denke, ich habe dazu erstmal genug gesagt.
Ja, also ich sehe es relativ ähnlich. Ich hatte das Gefühl, dass einige noch nie ein Formel-1-Rennen und noch nie einen Unfall gesehen haben. Ja, weil das ja so aufgeblasen wurde. Und es wird ja übrigens, das finde ich ganz interessant, es wird immer noch 2 Wochen später über den Vorfall mit Verstappen und Ocon diskutiert. Ja, wer denn nun schuld war. Wird immer noch drüber diskutiert. Finde ich faszinierend. Und hier wird halt auch dann wieder ein bisschen Fass aufgemacht. Für mich war das ein ganz normaler Unfall. Und ich meine, die Schuld liegt für mich auch eher bei Hülkenberg. Ja, also die haben sich ja beide verbremst und dann war halt kein Platz mehr und dann überschlägt man sich halt. Was zwar spektakulär aussieht, aber was im Jahre 2018 überhaupt keine große Sache mehr ist. Ja, und auch schon lange nicht mehr ist. Also ich weiß nicht, wann bei dem Überschlag das letzte Mal irgendwas passiert ist. Es sieht halt, wie gesagt, immer spektakulär aus, aber es ist halt eigentlich sicherer, als wenn man irgendwie gegen eine Wand fährt. Wie du genau gesagt hast, der Kubica-Unfall, das war halt heftig, ja. Oder der Unfall von Robert Wickens, das ist halt krass. Oder von Sophia Flörsch. Aber das hier, also das passiert halt und klar wird dann wieder über Halo diskutiert und ich weiß auch nicht, warum wir immer noch über Halo diskutieren müssen. Also, sorry, aber er lag da halt komplett komisch und ich glaube auch, dass er da so nicht rausgekommen wäre. Aber, und das ist ja auch das Ding, er musste es ja auch gar nicht, weil die Sicherheitsvorkehrungen und die Marshals halt heute so gut sind, dass es auch so geht. Dann dauert das halt 2 Minuten länger und das Feuer war jetzt auch kein Feuer, das war ein Flämmchen. Ja, was ja auch gleich wieder ausging, was ja heute auch den Sicherheitsvorkehrungen geschuldet ist. Also klar, wenn man vor 40 Jahren Halo eingeführt hätte, dann wäre so mancher, glaube ich, verbrannt, ja, weil dann wäre es schwierig geworden. Aber so, also weiß ich nicht, war halt ein ganz normaler Rennunfall, war natürlich gute Action dann in der ersten Runde, hat auch sicherlich für den Rennverlauf einiges beigetragen, aber ja, ist für mich jetzt auch schon gegessen.
Ja, Feuer ist natürlich kein Spaß, wenn du Batterien hinten drin hast. Ja, das eine. Und ich glaube, also im Nachhinein, wenn man dann das Replay gesehen hat, ja, das war kein schlimmer Unfall. Ja, ganz klar bin ich hundertprozentig bei dir, Ole. Aber auch ich habe, im ersten Moment hat man ja nur das Auto liegen gesehen. Und das Zweite, was man gehört hat, war dann der Funkspruch, wo Nico Hülkenberg gesagt hat, I'm hanging here like a cow oder irgendwie so ähnlich und there's fire, get me out of here. Und er hat das irgendwie so mit so einer weinerlichen, verängstigten Stimme gesagt. Oder bilde ich mir das nur ein?
Nee, das stimmt
nicht. Ich habe das als weinerlich und echt verängstigt empfunden und ich glaube, daher kam dieser Schockmoment beim Zuschauen, auch bei mir. Ganz ehrlich, auch ich war da im ersten Moment, war ich mir nicht sicher, dass da nichts passiert ist, aber dann hat man das Replay gesehen und ja, es war halb so wild eigentlich alles, auch dieses Feuer war dann halb so wild. Und zur Schuldfrage, Hülkenberg hat es ja selbst gesagt, er dachte, Grosjean hätte irgendwie abgekürzt und wäre nicht mehr da und er ist halt reingezogen. Ja, weiß nicht.
Ja, man kann viel
komische Erklärung irgendwie. No further action, genau das richtige Urteil, finde ich. Irgendwie ist halt so ein Unfall passiert halt. Vielleicht ist Hülkenberg ein bisschen mehr schuld als Grosjean. Aber Hülkenberg hat ja auch härter dafür bezahlt. Also passt, glaube ich, so.
Ist halt ähnlich wie Maldonado Gutierrez, ja, die beiden Legenden in Bahrain damals. das war halt dumm. Muss man ganz klar sagen. Oder halt auch in Hockenheim 2014 der Überschlag von Felipe Massa. Das passiert halt. Das passiert auch in Nachwuchsklassen öfter mal.
Ich fand zum Beispiel den Überschlag damals von Alex Wurz in Kanada viel heftiger. Nur so als Beispiel.
Ja, also das ist der, also, die Mutter aller Überschläge. Nee, die Mutter aller Überschläge ist, ja, wobei schon, die Mutter aller Überschläge ist eigentlich Pedro Diniz.
Ja.
Auf dem Nürburgring. Und das war halt wirklich gefährlich.
Ja, aber der geilste Überschlag der Formel-1-Geschichte, finde ich, war immer noch Fittipaldi 93, glaube ich, im Footwork in Monza. Ja. Kennt ihr den? Oder der dann über die Ziellinie noch gefahren ist.
Ja.
Um die Längsachse aber auch, muss man bedenken.
Yeah.
Also quasi ein Backflip. Das, guckt das mal nach, wenn ihr das nicht kennt, gerade die Jüngeren. Nicht Emerson Fittipaldi, sondern Christian Fittipaldi.
Ja.
Monza 93 mit seinem Minardi-Teamkollegen, ich weiß gar nicht, wer es war. Aber ja. Da ist halt auch nichts
Arrows.
Nee, das also, war, das waren beide
Minardis. Fittipaldi ist in den Arrows gefahren, oder?
Nee, das waren beide Minardis. Das war ja dann halt noch das Ironische. Das war halt in der letzten Runde.
Dann hat Helge, @Helge555 bei Twitter, Aussagen an dich gerichtet, Christian. Er möchte der Aussage widersprechen, die Bergung sei nicht souverän gelaufen, beziehungsweise habe lange gedauert. Medical Car war unglaublich schnell dort und das Wichtigste, ganz klare Führungsstruktur bei der Rettung war gegeben. Marshalls waren zügig und haben Situationen stabilisiert, wüsste daher nicht, an welcher Stelle dort Kritik angebracht wäre. Beruflich habe ich als Feuerwehrmann in einer Großstadt mit solchen Situationen zu tun und konnte dort keine Fehler sehen. Aber auch ich weiß, dass den meisten in solchen dramatischen Situationen es gar nicht schnell genug gehen kann und Sekunden zu Stunden werden und alles chaotisch wirkt. Dem ist mitnichten so, das war schon gute Arbeit. Hast du das kritisiert?
Nee, habe ich nicht, aber ich weiß, worauf sich der Leser bezieht, nämlich mein Kollege Norman Fischer hat einen Artikel gemacht, den habe ich dann mit dem Norman auch besprochen, dass das tatsächlich etwas unglücklich formuliert war. Das haben wir auch entsprechend angepasst. Also das haben wir, weil der Leser hat völlig recht, also die Sicherheitskräfte haben gut gearbeitet und ich glaube, es sollte auch gar nicht bewusst Kritik geübt werden dran. Es war nur auch, bei meinem Kollegen ist halt irgendwie das Gefühl entstanden gewesen, das hat lang gedauert, weil sie halt ihn durchs Halo nicht gleich rausgekriegt haben, dass das aber alles unter Kontrolle war. Das hat man ja nachher auch erklärt und da, ja, Menschen machen Fehler, da sind wir nicht ganz perfekt gewesen. Der Kollege hat es korrigiert, aber da muss ich mich ein bisschen schützend vor ihn stellen. Das haben wir dann hinterher besprochen, gebessert, sollte nicht sein. Fehleinschätzung gewesen. Leser hat völlig recht, gibt es nichts dazu zu sagen.
Wir haben übrigens großen Zuspruch für die Idee erhalten, mal eine Ausgabe über die Arbeit in der Redaktion von motorsporttotal.com, formel1.de.motorsport.com, also von den drei Portalen, deren Chefredakteur Christian ist, zu machen. Werden wir dann also auch im Bälde Richtung Weihnachten mal angehen können, Christian, ne?
Sehr gern. Da muss ich allerdings sehr vorsichtig sein, damit ich nicht mit unseren Methoden der Konkurrenz was. Also weißt du, Spionage und so? Nee, aber können wir gern machen, ja.
Cool. Alexander Loster hat es richtig gesagt, endlich mal wieder Racing. Ich fand den großen Preis von Abu Dhabi tatsächlich ganz interessant. Also es gab einige tolle Szenen, tolle Überholmanöver auch, freche Überholmanöver, Max Verstappen gegen Lewis Hamilton zum Beispiel.
Ist übrigens.
Ja?
Ja, erzähl.
Also ich fand es cool. Ich fand, es war tatsächlich eines der besseren Abu Dhabi-Rennen. Und dann gab es noch diese Szene zwischen Verstappen und Ocon in der Haarnadel. Kleiner Rempler, ne? kleine Revanche für Brasilien. Dann gab es aber noch im Vorhinein diese Pressekonferenz mit Toto Wolff und Christian Horner, Christian Horner Toto Wolff gesagt, er soll Esteban Ocon mal die Flaggenlehre beibringen und Toto Wolff das einfach stoisch ignoriert hat. Also super Szene und Cyril Abitbol, wie er in der Mitte sitzt und sich wegdreht vor Lachen schon fast. Also auf und neben der Strecke eigentlich viel los, Ole. Also ich fand, es war tatsächlich einer der besseren Abu Dhabi-Rennen, die man so sehen konnte in den letzten Jahren.
Ja, definitiv. Also was ich gerade sagen wollte war, letztes Jahr haben wir darüber diskutiert, wie langweilig das einfach ist und Lewis Hamilton hat gesagt, die Strecke muss umgebaut werden und alle anderen auch haben gesagt, boah, wie kann man da fahren, haben wir ja auch gesagt hier. Und dieses Jahr war es halt wieder gut. Das ist halt so in der Formel 1. Wir haben auch nach dem ersten Baku-Rennen gesagt, boah, ist das kacke da. Und jetzt ist das halt das Highlight der Saison. Nächstes Jahr wird es übrigens wieder kacke, kann ich jetzt schon mal sagen, dass das nächstes Jahr nichts wird, weil die Erwartungshaltung einfach nicht gegeben ist. Und ja, ich fand es ganz unterhaltsam. Also es ging ja um nichts, das war das Schöne. Was ich interessant fand, war, dass so viele ausgefallen sind. Ja? Und in dem Zusammenhang ist es halt so gewesen, dass die Fahrer ihr Material nicht mehr schonen mussten. Das heißt, man könnte die Gleichung aufstellen, wenn die Fahrer ihr Material nicht schonen müssten, gäbe es mehr Ausfälle, gäbe es vielleicht auch interessantere Rennen. Das nur mal so nebenbei. Aber es war spannend. Also ist vorne jetzt nicht unbedingt. Also Lewis Hamilton hatte das ja klar im Griff. Valtteri Bottas war halt wieder nix. Ja? Gab halt auch wirklich interessante Überholmanöver, zum Beispiel Max Verstappen an Valtteri Bottas in der zweiten Schikane, was ich sehr interessant fand, wo er so ganz weit ausgeholt hat, was Hamilton, glaube ich, vorher bei ihm versucht hat. Also insgesamt doch war ein sehr unterhaltsamer Nachmittag, muss man ganz ehrlich sagen. Davon kann es gerne mehr geben. Und natürlich das Umfeld, das gerade schon gesagt, war ein bisschen wie eine Klassenfahrt. Es endeten ja auch viele Wege, auch zum Beispiel von Danny Ricciardo, genau. Der ist ins Ziel gekommen ist. Ist es mal eine News wert, glaube ich. Diese Pressekonferenz, ja, und die Pressekonferenz nach dem Rennen, auch großartig, ja, wie Lewis Hamilton Sebastian Vettel ein Monster anbietet und er sagt, nee, ich hätte lieber einen Red Bull.
Und Max Verstappen sagt, die Liebe ist immer noch da, ja, ja. Und auch das hat Sebastian Vettel übrigens ignoriert.
Ja, natürlich, da wird schon wieder gehandelt im Hintergrund.
Der Helm, die Helmtausch, also ich möchte auch so einen Helm haben, vielleicht kann ein Fahrer mit mir auch einen Helm, ich gebe dem einfach meinen Abus-Fahrradhelm und ich krieg so einen Formel-1-Helm und dann schreibe ich auch eine nette Nachricht drauf. So.
Frag noch mal nach.
Verkaufen Sie jetzt sicher auf Ebay um 140.000 Dollar, also da legen wir mal ein bisschen zusammen demnächst. Ja. Nee, aber übrigens, was ich auch noch spannend fand, was man den Hörern auch noch erzählen sollte, vielleicht ganz cool war der Kampf um Platz 5 in der WM, weil es hat keinen dieser dritte Platz interessiert. Also es ging ja tatsächlich um Platz 5. Max Verstappen hat nachher gesagt, Kimi told me after the race he was really disappointed, weil er jetzt nach St. Petersburg zur Gala fliegen muss.
Gala.
Da ist natürlich saukalt, während die anderen schon in Urlaub fliegen.
Ja. Und also ich glaube, das ist nicht das Problem. Ich glaube, Kimi hatte einfach keinen Bock drauf auf diese Veranstaltung. Ich glaube, der wäre lieber zu Hause und wird Bier trinken.
Nein, sein Longdrink.
Glaube ich wirklich. Ich glaube, der ärgert sich. Ich glaube, vielleicht ist er auch mit Absicht ausgefallen, dass er gesagt hat, oh komm, nee, den dritten Platz, lass das Max mal machen. Interessant auch, dass Max fast den dritten Platz noch in der Fahrer-WM geholt hat. Wobei das Jahr ja doch relativ schwierig begann für ihn, das auch nochmal, was ich gerade noch sagen wollte, auch in der Pressekonferenz nach dem Rennen, ist so ein bisschen untergegangen, gab es aber auch einen Ausschnitt bei Twitter, wurden die Fahrer gefragt, was sie gerne eigentlich in der Winterpause machen, und da hat Lewis Hamilton doch Sebastian Vettel vorgeschlagen, wie es denn mit einem weiteren Baby wäre, ja. Und das war eine ganz interessante Diskussion. Also
da meinte doch der Sebastian Vettel quickly done, oder?
Ja, genau. Quickly done. Und
Verstappen lacht wieder so biefstig, das ist so geil gewesen.
Ja, Verstappen entgegnet dann darauf, keep pushing, was ich auch schon sehr gut fand.
Ja, die Pressekonferenzen sind echt unterhaltsam geworden jetzt in der zweiten Jahreshälfte, das muss man echt sagen.
Das stimmt. Und darauf meinte dann Sebastian Vettel, dass für die beiden vielleicht Free Practice, freies Training, ein bisschen besser wäre. Ja, und darauf meinte dann Max Verstappen, Free Practice gefällt mir. müsst ihr euch mal angucken, vielleicht findet ihr das irgendwo. Das fand ich auch sehr interessant. Also die drei ist auch irgendwie bezeichnend, so ein bisschen zumindest, dass die drei halt nochmal auf dem Podium waren.
Ja.
Die das Jahr dann so ein bisschen geprägt haben. Wobei ja Kimi auch das Jahr so ein bisschen, glaube ich, mitgeprägt hat, was Podien und sowas angeht. Aber ist schon auch interessant, glaube ich, gerade im Hinblick auf nächstes Jahr, weil gut, nächstes Jahr ist dann Charles Leclerc halt noch am Start. Ich habe es eben in der Pause schon gesagt, das nächste WM-Duell im nächsten Jahr wird Charles Leclerc gegen Max Verstappen. Ihr habt es exklusiv gehört. In unserer Starting with Telegram-Gruppe wird auch seit vorgestern diskutiert, wie denn Honda nächstes Jahr abschneiden wird. Ich sage übrigens gut, ja. Ich glaube, dass man sich das sehr gut überlegt hat. Ich glaube, das wird interessant werden, aber ist schon bezeichnet, dass gerade Lewis Hamilton, Max Verstappen und Sebastian Vettel aufs Podium gefahren sind. Das ist, glaube ich, in gewisser Weise ein Wegweiser für nächstes Jahr.
Ja, in unserer Telegram-Gruppe könnt ihr auch meistens diese ganzen Pressekonferenzen sehen. Also Matthias Rubin ist da sehr aktiv dabei und versucht immer die Videos zu suchen und zusammen zu sammeln. Dann könnt ihr euch die da dann anschauen. Unter anderem auch die, soweit ich weiß, komplette Pressekonferenz nach dem Rennen. Wir machen nochmal eine kurze Pause. Dann greifen wir in den Kessel Buntes, beantworten Fragen aus unserer Facebook-Gruppe, erzählen euch, wie ihr bei den Greenies mitmachen könnt und machen dann diese Sendung dicht. Also, gleich geht's weiter hier bei Starting Grid, dem Formel-1-Magazin auf meinsportpodcast.de.
Weserfunk. Der Talk zum SV Werder Bremen. Mit Bastian Waskin und seinen Gästen. Kaderanalysen, Spieltagsbesprechungen und mehr. Weserfunk auf meinsportpodcast.de. Chip and Charge mit Andreas Thies und Philipp Joubert. Alle Infos zum aktuellen Tennisgeschehen. Um den Platz, am Platz, auf dem Platz. Chip and Charge auf meinsportpodcast.de.
Ein letztes Mal sind wir zurück hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Wir machen ein bisschen den Kessel Buntes auf, beantworten eure Fragen, erzählen euch aber erstmal, wie ihr die Griddies vergeben könnt. Und zwar kommt ihr dazu in unsere Starting Grid F1 Fans Facebook Gruppe. Einfach mal danach suchen, ihr könnt eine Anfrage stellen. Wir lassen auf jeden Fall weitestgehend jeden rein. So ehrlich muss man sein. Und dann werden wir die Nominierung, die wir hier im Panel sozusagen zusammengestellt haben, als Votings euch zur Verfügung stellen. Ihr habt dann bis übers Wochenende hin, ich denke Sonntag wird da das Ende sein dieser Umfragen, Sonntagabend, die Möglichkeit abzustimmen, und dann werden wir die nächste Woche hier bei Starting Grid vergeben, werden da dann auch so ein bisschen eine Saisonrückblicksshow dran anknüpfen, sodass wir da dann ein rundes Paket für euch schnüren, und bis Weihnachten, wie gesagt, sind wir auf jeden Fall noch für euch da, haben noch einige Sachen vorbereitet, hoffen auch auf das ein oder andere Interview, was wir euch hier noch präsentieren können, und ja, wollen euch bis Weihnachten auf jeden Fall noch mitnehmen in die weite Welt der Formel 1, ein bisschen auf das Jahr zurückschauen, vielleicht auch schon mal den leichten Ausblick nach vorne machen. Dann machen wir eine kurze Pause, für uns alle, glaube ich, auch mal die Möglichkeit, ein bisschen zur Ruhe zu kommen und die Formel 1 auch mal hinter uns zu lassen. Und dann werden wir dann Richtung Testfahrten und Autopräsentation nächstes Jahr dann wieder voll durchstarten. Und wenn zwischendurch was ansteht, dann natürlich auch darüber sprechen. Ich werde auch wieder zu den Laureus World Sports Awards fahren. Ich hoffe, dass ich dann vielleicht auch die ein oder andere Formel 1-Persönlichkeit da treffen darf. Letztes Jahr Emerson Fittipaldi getroffen. Sehr empfehlenswertes Interview bei Beyond the Grid. Emerson Fittipaldi ist sehr redselig, was wunderbar ist, und hat wunderbare Geschichten zu erzählen, und als er über einen Sender gesprochen hat, ist er ja sehr emotional geworden, was ich sehr beeindruckend fand. Ja, doch, also mal sehen, was wir euch hier in Starting Grid noch präsentieren können. Auf jeden Fall noch einiges vorbereitet. Stimmt dann gerne für die Greenies.
Wie wird denn eigentlich gewotet?
Wie meinst du?
Machen wir das in so einer Facebook-Umfrage oder mit einem Extra-Tool?
Das machen wir wie der ADAC, oder? Wie in kleinen.
Nee, ich mache das mit der Facebook-Umfrage. In der Starting-F1-Fans-Facebook-Gruppe.
Macht das dann Sinn, dass wir eine Ausgabe nächste Woche darüber machen? Die Ergebnisse stehen dann ja für jeden schon einsehbar fest.
Ach so, wie soll man das denn sonst machen?
Nee, es gibt ja auch so Umfragetools, die anonym sind. Vielleicht ist das ein bisschen spannender einfach.
Okay, dann machen wir das so. Dann musst du dich drum kümmern.
Ja, das kann ich gerne machen. Okay. Dann musst du mir die Antworten schicken, die wir gegeben haben.
Okay, dann schicke ich dir.
Liebe Zuhörer, ihr seht, welche Vollprofis wir sind, dass wir on-air noch klären, wie die Dinger jagen.
Aber das, ich meine ja nicht, ich glaube, es ist spannender, wenn wir das wirklich in der Ausgabe dann vergeben und es nicht schon vorher bekannt ist, wer gewonnen hat, weil dann kann man sich die Ausgabe sparen.
Vielleicht okay. Ein Detail, das hilft, ja.
Das stimmt, da hast du natürlich vollkommen recht. So, dann.
Kevin, hast du eigentlich den Aufnahmeknopf gedrückt?
Ja, natürlich, den habe ich jetzt gedrückt. Das lassen wir jetzt auch so drin. Ich finde das gut. Das ist für uns für Klassenfahrt hier. Ne, wir machen das auch so. Gleich ziehe ich mich aus und besprühe mich mit Champagner. So, das ist.
Machen wir eigentlich die große Starting mit Silvestergala?
Oh ja, 5 Stunden ja, Starting mit. Das wolltet ihr doch schon immer hören. Sebastian Vettel crasht beim Abu Dhabi-Test. Trotzdem
das Bestzeit. Das machen wir als Live-Show dann, oder?
Ja, genau.
Silvester.
Zu Silvester.
Mit Tequila.
Ja, mit allem. Mit allem. So, Fragen in der Starting with F1 Fans Facebook-Gruppe. Lars Fleming, Frage an Christian. Question. Hat er eine interessante oder lustige Anekdote zu Alonso? Geht Fernando nach einem erfolgreichen Rennen auch mal feiern, oder gibt es einfach eine spezielle oder kuriose Geschichte von der Rennstrecke nach all den Jahren?
Boah. Da bin ich jetzt überfragt, zu schnell und plötzlich. Also auch ich habe kein Verhältnis, ich habe keine Handynummer oder ähnliches von Fernando Alonso. Ich bin nicht irgendwie mit ihm besser oder näher dran. Insofern, nee, lustige Geschichten. Ich denke, da müssen wir auf sein Buch warten. Aber das weiß Walter Costa sicher, wann das rauskommt.
Ja, Walter Costa,
Walter Costa Verlag, da kommt noch das Buch von Lewis dann raus. Und das Buch von Nico und alle kommen da raus.
Dann eine Frage von Markus Herrmann, oder die kannst du gerne beantworten zuerst. Glaubt ihr, dass McLaren in der nächsten Saison langsam wieder zu alter Stärke zurückfinden wird?
Langsam ist das Stichwort, glaube ich. Weiß ich nicht. Also es ist ja immer so ein bisschen hopp oder top. Ja, dieses Jahr war man ja am Anfang des Jahres gar nicht so schlecht. Das war ja eher das Ende des Jahres, wo ich mir halt auch vorstellen könnte, dass man gesagt hat, ach komm, wir lassen das jetzt. Wir konzentrieren uns mal aufs nächste Jahr, weil das Auto halt ein Fehlgriff war. Das wäre es auch mit Honda übrigens gewesen. Dann geht es halt nächstes Jahr, ist halt wieder voll Attacke, ja. Ein relativ erfahrener Spanier und ein junger Brite, der sein Debüt gibt. Das gab es zuletzt bei McLaren 2007 und wir wissen ja, wie das ausgegangen ist. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie da wieder im bisschen im Aufwärtstrend sein werden. Ob es jetzt wahnsinnig weit nach vorne gehen wird, glaube ich nicht. Ja, es ist halt so ein bisschen die Frage, was die anderen Teams machen. Gerade so Force India, geht die Entwicklung weiter nach vorne oder geht sie eher nach hinten? Was ist mit Sauber, die ja auch jetzt ganz gut dastehen, die ja jetzt gutes Mittelfeldteam sind? Ja, Charles Leclerc wieder Siebter geworden, hätte vielleicht sogar Chancen gehabt, noch weiter nach vorne zu kommen mit einer anderen Strategie, weiß man nicht. Die haben jetzt nächstes Jahr Kimi und Antonio Giovinazzi im Auto. Das könnte auch ganz gut funktionieren. Also es wird, denke ich mal, schwer. Das Potenzial ist, denke ich mal, da. Man setzt ja bei McLaren auch alles daran, dass es nach vorne geht. Im Gegensatz ein bisschen zu Williams, habe ich so das Gefühl. Aber ja, übrigens ist Fernando Alonso auch im nächsten Jahr McLaren-Fahrer. Ja, das halt nicht in der Formel 1. Also ich bin auf McLaren gespannt. Vielleicht haben sie den Renault-Motor dann auch besser kennengelernt und können dann ein bisschen weiter aufschließen. Die Fahrerpaarung ist halt nicht die allerbeste.
Die Fahrerpaarung ist in der Tat nicht die allerbeste. Christian, hast du
das? Aber also dieses Jahr war Stoffel van Dorn da, also besser als das geht's auf jeden Fall.
Ja. Christian, hast du noch Ergänzungen dazu?
Nee, das Einzige vielleicht, was man noch erwähnen kann, ist, dass es so aussieht, als wird Fernando Alonso bei McLaren so eine Art Superassistent, hat Ferrari das damals, glaube ich, genannt, bei Michael Schumacher, als er zurückgetreten ist. Also wir hören, dass so eine ähnliche Rolle auch Fernando Alonso machen soll. Also dann und wann mal am Kommandostand auftauchen, dann und wann mal das Auto testen, so ein bisschen Brand Ambassador. Ich glaube, der wird öfter mal zu sehen sein beim Grand Prix. Was ich mich die ganze Zeit frage ist, aber es ist natürlich total unwahrscheinlich, aber wenn jetzt Alonso beim Wintertest in Barcelona in dieses Auto steigt und der sollte dann merken, weil Wunder passieren manchmal, ganz selten, aber sie passieren manchmal. Und jetzt ist dieser McLaren möglicherweise ein Siegerauto. Und dann sagt er so, du Zach, wird mal den Carlos oder den Lando los, weil ich will jetzt wieder fahren. Also das irgendwie alleine, um diese Frage für mich beantwortet zu wissen, hätte ich ganz gern, dass der McLaren nächstes Jahr eine richtige Granate ist.
Wir dürfen gespannt sein.
Wenn er es nicht vergisst.
Michael Heeg, ist 2019 die letzte Saison für Bottas bei Mercedes? Seine Leistungen in diesem Jahr waren wirklich sehr schwach und sollte er sich nicht steigern, könnte es in der nächsten Saison deutlich knapper in der Konstrukteurs-WM werden. Wer wären denn mögliche Nachfolger? Ocon, Wehrlein oder vielleicht sogar Sebastian Vettel, Christian?
Ja, es ist seine letzte Saison und Ocon ist der Nachfolger. Das ist die kurze Antwort. Aber tatsächlich, ernst gemeint, läuft es natürlich genau darauf raus. Ich glaube, wenn Bottas jetzt wirklich eine super Saison aus dem Hut zaubert, Toto Wolff sagt ja immer, bis Baku war er klasse dabei. Ja, stimmt. Er muss es halt aber auch halten. Also wenn er wirklich eine super Saison rauszaubert und fast auf Level mit Lewis fahren kann, vielleicht denkt man nochmal nach drüber bei Mercedes. Aber ich glaube, es gehen ganz klar alle Zeichen darauf hin, dass Ocon da drin sitzen wird. Da wird jetzt auch wirklich systematisch dafür aufgebaut, wird viel Zeit im Simulator verbringen, wird vielleicht das eine oder andere Mal testen dürfen. Also ich glaube, es geht ganz klar Richtung Ocon. Pascal Wehrlein ist aus der Rechnung raus und Sebastian Vettel glaube ich auch. Ich meine, er sagt niemals nie in der Formel 1, aber ich glaube, es deutet momentan sehr viel darauf hin, dass es Ocon Hamilton heißen wird 2020.
Ja. Cool. Ja. Außer natürlich Hamilton hört auf. Ja, dann Hamilton sagt, nee, ich mache lieber Mode. Ja, oder
unwahrscheinlich, weil er nächstes Jahr frühestens oder bestenfalls sechsmaliger Weltmeister sein kann. Und das da glaube ich, wird er nicht aufhören.
Nee, er will die sieben. Ja, ich bin übrigens gespannt, ob er im neuen Bad Boys Film mitspielt. Das fiel mir gerade noch so ein. Ja, Also was ich mir tatsächlich vorstellen könnte, also wäre ein Tausch von Sebastian Vettel und Lewis Hamilton. Allerdings nicht 2020, sondern vielleicht 2021. Das könnte ich mir halt vorstellen, wenn Lewis dann noch Bock hat und Sebastian auch. Weil was man halt sagen muss, die beiden, Vettel und Hamilton, gehören jetzt halt zum alten Eisen. Ja. Also da ist natürlich noch Kimi, der ja aus der Steinzeit quasi kommt, ja, der seine erste Saison 2001 gefahren ist. Aber danach sind das ja die Dienstältesten schon. Und ich möchte da jetzt nicht Robert Kubica noch dazu nehmen. Der kommt ja aber auch aus der Generation. Es könnte halt auch den Zenit bald überschreiten. Und ich weiß halt nicht, ob ich kann mir Sebastian Vettel durchaus im Mercedes vorstellen. Ich kann mir halt aber bei Sebastian Vettel zum Beispiel nicht vorstellen, dass er halt zu McLaren geht oder sowas. Also das ist halt so das Ding. Ich bin gespannt. Also ich will es nach wie vor nicht ganz ausschließen, Lewis Hamilton bei Ferrari zu sehen.
Das ist das Einzige, was ihm noch fehlt.
Ja.
Also das Einzige, was ihn nach den 7 Titeln eigentlich noch in der Formel 1 halten kann. Ja. Übrigens, wenn wir schon über Alter und so sprechen, wir haben da gerade bei uns in der Redaktion haben wir es rumgeblödelt und haben gesagt, wir müssen darüber irgendwann mal eine Geschichte machen. So, jetzt haben wir schon hier Spygate für die Konkurrenz, ja, die Geschichte geben. So, als Alonso 2001 sein erstes Formel 1 Rennen gefahren ist, war Gerhard Schröder noch Kanzler und stand ja. Das Trade Center noch, ja, nur um so die zeitlichen Dimensionen. Barack Obama hat da keine Sau gekannt, jetzt ist er Ex-Präsident. Also es ist schon ein echt langer Zeitraum, wo die Kimis und Fernandos dieser Welt schon fahren.
Hat der HSV noch in der ersten Bundesliga gespielt?
Ja, stimmt, ja. Michael Schumacher war noch nicht 7-mal Weltmeister, sondern nur, also das erste Mal, ich glaube 99 hat er seinen ersten Test gehabt, da war Michael Schumacher noch 2-maliger Weltmeister.
Ja. Dann die nächste und letzte Frage aus der Facebook-Gruppe von Raul von Toni. Zwar wurde ja das Rennen unter dem Motto, es geht um nichts mehr angekündigt, trotzdem würde mich noch einmal interessieren, wie viel Geld die FIA je Punkt an das Team ausschüttet. Die Fahrer bekommen ja, glaube ich, nicht Kohle je Punkt, oder Christian?
Nee, das ist richtig. Also die bekommen eigentlich überhaupt gar kein Preisgeld. Die handeln sich ihr Ding mit dem Team aus. Wobei natürlich in den Verträgen mit dem Team haben die meisten Fahrer schon Erfolgsprämien. Also zum Beispiel für einen WM-Titel gibt es so und so viel, für einen Sieg gibt es so und so viel oder für eine gewisse Anzahl Punkte so und so viel. Und auch die FIA schüttet an die Teams jetzt nicht per se ein Preisgeld pro Ergebnis im Rennen oder so aus, sondern die FIA schüttet eigentlich überhaupt gar nichts aus. Also das ist ja nur der sportliche Schiedsrichter sozusagen dieser Weltmeisterschaft, sondern was passiert aus allen Revenues, die die Formel 1 macht, dazu gehört zum Beispiel Bandenwerbung, dazu gehört das, was RTL bezahlt, dazu gehört das, was Hockenheim bezahlt an die Formel 1, an die FOM, Formula One Management, das ist die Firma, die dahinter steht. Da kommt ein Pott zusammen, das sind irgendwann am Ende des Jahres so Pi mal Daumen 1,5 Milliarden Dollar, Milliarden wohlgemerkt, also 1500 Millionen. Und das wird dann nach dem Schlüssel aufgeteilt. Also ungefähr die Hälfte geht an Liberty als Gewinn für die Investoren, die da auch dahinter stecken. Und die andere Hälfte wird nach dem Schlüssel an die Teams verteilt. Da gibt es drei Säulen. Column 1 bekommt jeder das Gleiche. Column 2 wird dann erfolgsbezogen nach der WM-Platzierung gemacht. Und dann gibt es noch diverse Sonderboni, zum Beispiel Ferrari als sogenanntes Longest Standing Team kriegt einen Bonus. Williams kriegt einen Heritage-Bonus, heißt das. McLaren und Mercedes haben für sich damals ausgehandelt einen CCB-Bonus, wobei CCB steht für Constructors Championship-Bonus. Das heißt, dass du in einem gewissen Zeitraum mindestens zweimal Konstrukteursweltmeister gewesen sein musst und. Wer sich da mal genauer reinfuchsen möchte, wie das funktioniert, der sucht am besten über Google nach Bernie Money Motorsport Total. Da gibt es Artikel, wo wir jedes Jahr eigentlich aufschlüsseln, wie das genau verteilt wird, was dahinter steht und auch tatsächlich, wie viel es ist. Also das ist mein Kollege Dieter Renken, der extrem gut vernetzt ist in diesem Businessbereich, hat das immer wieder recherchiert, weltexklusiv. Sehr hochtrabende Ankündigung, aber ist tatsächlich so. Und es gibt es also bei uns nachzulesen.
Ja, Dieter Renken, ne? Mal eine gute Zeit mit ihm, Christian.
Ja, das stimmt. Unsere Zusammenarbeit mit Dieter läuft ja jetzt aus. Wir hatten einen 5-Jahres-Vertrag, der jetzt dem Ende zugeht aus verschiedenen Gründen. Sehr schade, und ich möchte, da möchte ich jetzt die Gelegenheit auch nochmal nutzen, hier quasi auf der großen Podcast-Bühne zum Dieter Danke zu sagen. Wir haben auch große Kämpfe ausgefochten, das wollen wir auch nicht verschweigen. Also das ein oder andere Mal hatten wir auch Schreiduelle und Ähnliches. Ich erinnere mich an eine Taxifahrt in Sochi zum Flughafen, wo ich gesagt habe, so, that's it. Wie kündigen wir ihn? Aber das sind nur die Randanekdoten. Das war immer ein tolles, leidenschaftliches Verhältnis. Wir haben beide immer sehr lange Stunden gearbeitet, mitten in der Nacht Geschichten miteinander recherchiert. Und ich habe sehr vieles von dem, was ich mir so an Handwerk über die Jahre angeeignet habe, vom Dieter gelernt, das meiste wahrscheinlich. Und ja, Dieter, falls du zuhörst, du wirst ja auch demnächst hier mal in den Podcast kommen, ja, haben wir beschlossen.
Ja.
Dankeschön.
Soll das große Abschiedsinterview sozusagen für ihn werden. Dann ist er mal der von dir interviewt wird. Wie wäre das? Ich glaube, wir haben einige tolle Themen, die wir mit Dieter Renken mal besprechen können hier, die wir schon lange mal vorhatten zu besprechen. Und ja, wäre schön, wenn das klappt. Ein letztes Thema.
Er hat schon zugesagt, das nur am Rande. Habe ich schon
gesehen. Wunderbar, wunderbar. Sehr schön. Dann haben wir doch schon eines der ersten Interviews hier, das wir euch, denke ich, schon bald präsentieren können. Freue ich mich drauf, wirklich sehr. Nicht gefreut hat sich RTL am Wochenende, nämlich über ein Interview von Jean Todt mit der Welt am Sonntag. Dort hat er sich als sehr frustrierter Formel-1-Fan gezeigt, denn er hat, warum auch immer, muss man fragen, den großen Preis von Brasilien bei RTL geguckt und hat gemerkt, oh shit, da läuft ganz schön viel Werbung. Und tatsächlich war das ja so, dass bei dem großen Preis von Brasilien sich sehr viele darüber aufgeregt haben, aber eben ja auch, weil die Werbung immer in den genau entscheidenden Momenten lief. Das hat RTL nicht auf sich sitzen lassen. Sie haben eine Pressemitteilung rausgegeben, noch am selben Tag, und haben dem widersprochen, haben gesagt, nach gesetzlichen Richtlinien beträgt die Werbung pro Stunde immer nur 12 Minuten oder 14 Minuten, eins von beidem war es, und sieht diese Anschuldigungen als ungerechtfertigt an. Nun ist es aber offenbar so, nach Informationen der Bild-Zeitung, aber auch nach Informationen von Starting Grid, denn diese Informationen haben wir nämlich auch erhalten, ist Sky durchaus an einer Rückkehr der Formel 1 interessiert. In der aktuellen Rechteperiode ist es so, dass bis 2021 aber unter Umständen es schwierig ist, natürlich den Fernsehdeal abzuschließen, aber Sky Q ist das große Stichwort. Da könnte die App der Formel 1 von Formel 1 TV natürlich durchaus reinrutschen, dass man dann quasi über Sky Q die Möglichkeit bekommt, die F1 TV App zu benutzen. Und das würde wiederum bedeuten, da man ja dann 1 und 1 zusammenrechnen kann, ist es dann eventuell so, dass ich nicht davon ausgehe, dass Sky einen RTL-Kommentar über diese App laufen lassen wollen würde, was die Tür wieder öffnen würde für Sascha Roos und für Marc Surer. Damit wäre unsere Hashtag SuraRoosForF1TV-Kampagne natürlich mehr als erfolgreich gelaufen. Und ihr habt am Wochenende nochmal richtig Gas gegeben. Nochmal vielen Dank dafür. Ich beobachte das ja die ganze Zeit, wie viel da so geht. Und man bekommt immer wieder auch die Rückmeldung von F1 Help, dem Help-Channel sozusagen für F1TV auch, dass das durchaus ankommt, was da passiert. Sehr interessante Gemengelage, Christian, rund um die Rechte der Formel 1. Die Kritik von Jean Todt, aber sehr interessant. Der FIA-Präsident kritisiert eine Fernsehanstalt für zu viel Werbung. Gab es das so schon mal?
Zumindest nicht, dass ich mich erinnern kann. Und ich will mich jetzt gar nicht dazu äußern, was er inhaltlich gesagt hat. Da soll sich jeder seine eigene Meinung dazu bilden, ob RTL zu viel Werbung macht oder ob es okay ist. Grundsätzlich, glaube ich, muss man nur sagen, RTL muss natürlich irgendwie auch Geld verdienen. Also ja, da haben sie eine gewisse Sympathie von mir. Was ich mich die ganze Zeit frage, und deswegen haben wir dazu auch noch nichts gemacht, weil ich da die Hintergründe einfach noch nicht ausreichend kenne: Warum hat er das gesagt? Weil das erzählt ja nicht Jean Todt in einem Interview mit Burkhard Nupane mal einfach so, weil er das gerade lustig findet. Der weiß ja ganz genau, welchen Impact er hat, wenn er das als FIA-Präsident sagt. Ja, genau der. Und das ist für mich die große Frage. Was steckt da dahinter, oder ist ihm das tatsächlich rausgerutscht? Weil letzteres würde mich ein bisschen überraschen, um ehrlich zu sein.
Der ist Politiker. Also normalerweise hinter solchen Aussagen, so wie sie da auch getroffen worden sind, muss da mehr hinterstecken.
Ja, würde ich auch meinen, aber wie gesagt, da sind wir noch nicht wirklich schlauer geworden, deswegen gab es die Meldung bisher noch nicht bei uns. Natürlich wissen es auch unsere Leser durch den Live-Ticker, für den ich gerade eben noch Werbung machen darf vielleicht.
Bitte.
Testfahrten ja gerade in Abu Dhabi, also da kriegt ihr alles mit in unserem täglichen Live-Ticker.
Ole, wie hast du das so aufgenommen, jetzt übers Wochenende auch, diese durchaus emotionale Reaktion von RTL? dass man sich da ja auch genötigt fühlte, da direkt die Gegendarstellung, oder was heißt die Gegendarstellung, aber die andere Seite zu präsentieren?
Ja, also ich habe vor allem die Diskussion im Internet gelesen und da waren wirklich hanebüchende Sachen dabei. Also was einige Leute sich da einbilden und sagen, finde ich doch sehr interessant. Interessant ist halt auch wirklich, dass die Leute sich immer über zu viel Werbung beschweren, was ich noch nie so empfunden habe. Ja, also mich stört der Kommentar viel mehr, was ich ja auch schon öfter gesagt habe. Die Werbung gehört halt dazu. Und dann wird oft der Vergleich herangezogen. Ja, aber beim Fußball geht das ja auch. Ja, da gibt es auch eine Halbzeitpause und die Halbzeiten sind doch immer gleich lang. Ja, das ist ja in der Formel 1 nicht so. Es ist ja nicht so, dass in der Formel 1 immer in der fünften Runde das Safety Car rauskommt. Ja, und die Strecken sind auch unterschiedlich lang. So ein Fußballfeld ist immer gleich groß. Ja, das, also das kann man halt planen und das, was auch noch dazu kommt, Fußball, gerade die deutsche Fußballnationalmannschaft, ist auch ein bisschen wichtiger als der große Preis von Lampukistan. Ja, das muss man da auch sagen. Und also was da sich einige zusammendichten, von wegen, ist, also es gibt ja dieses Gesetz, dass man nur 12 Minuten Werbung in der Stunde machen darf. So, und da hält sich natürlich auch RTL dran, das haben sie auch gesagt. Und dann schreiben einige, ja, ich habe aber mitgezählt und von 14.10 Uhr bis 15.10 Uhr war so und so viel Werbung. Ja, aber die Stunde geht halt von 14 bis 15 Uhr. Das wird halt gezählt. Und Programmtrailer und Programmhinweise gehören nicht zur Werbung. So, da wird natürlich dann auch getrickst. So, ob das jetzt gut oder schlecht ist, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Was ich mich halt frage, ist auch, warum sagt John Todd das? Weil es ist halt nicht Sky UK. Ja, es ist halt RTL. Ja, und natürlich ist der deutsche Markt sicherlich ein interessanter und großer Markt und RTL ist auch lange dabei, gar keine Frage. Und die machen auch ja nicht allzu schlechte Arbeit, so gerade das Team so und die Vorberichterstattung und sowas. Das ist auch schon gut, das muss man ganz klar sagen. Aber es ist halt dann doch nur RTL und es wirkt so ein bisschen random, dass John Todd sich das halt rausgreift, ja, weil es halt dann der nicht so ein großer Partner dann eben ist, also relativ, aber dann auch nicht so krass. Also ich weiß nicht, was dahinter steckt. Vielleicht steckt da was dahinter, indem man den deutschen Markt, oder vielleicht will er kritisieren, dass es halt in Deutschland immer noch nur im Free-TV läuft und halt nicht so wie in anderen Ländern im Pay-TV. Allerdings, er hat halt dann auch mit der Formel 1 dann auch nichts zu tun. Also er ist FIA-Präsident, was übrigens auch einige nicht wissen, dass er nicht die TV-Rechte macht, sondern das macht ja Liberty. Also ich finde es auch ganz merkwürdig, die Ankündigung dann mit Sky jetzt, dass man das gerne in Sky Q integrieren würde, so wie man das auch mit Netflix macht, was übrigens genau das gleiche ist, wie das man bei Amazon den Eurosport-Player sehen kann. Finde ich dann auch sehr spannend. Was mich interessieren würde, ob dieses Bemühen von Sky von uns ausgeht, ja, ob wir sie dazu gebracht haben. Ich weiß es nicht. Wäre aber natürlich ganz interessant zu wissen. Es wird ja in Richtung Streamingdienst gehen in den nächsten Jahren, doch dann verstärkt, schätze ich, und in Richtung Exklusivität, so wie es mit allen Sachen ist. Ja, es gibt einfach viel zu viele Angebote. Und jeder möchte exklusiv natürlich sein und deswegen wird es am Pay-TV nicht vorbeigehen. Wie das dann eben aussieht, das ist halt dann eine große Frage. Ich fände es halt ganz spannend. Ich kann mir keinen Reim drauf machen, warum John Todd das sagt. Es wirkt so völlig zusammenhangslos. Dann ist auch die Frage, warum sollte John Todd freiwillig RTL anmachen? Ist auch komisch irgendwie. Also da wird man noch zeigen, wo die Reise hingehen wird. Dass man, wenn man Sky Q, also wenn man F1 TV in Sky Q einbaut, dass man dann nicht den RTL-Kommentar zeigen wird, dürfte relativ klar sein. Allerdings, was ich dann halt sage, wenn man das macht, dann braucht man aber auch eigentlich kein Sky Q. Und dann kann man auch F1 TV abonnieren.
Ist richtig. Wäre aber eine weitere Möglichkeit, das vielleicht für manche dann zu erleichtern.
Das stimmt.
Die Sky haben aber eben kein
F1 TV. Also die Leute würden, also ich glaube, man braucht dann trotzdem F1 TV-Abo.
Ja, aber das wird wieder verrechnet werden, so mit Netflix.
Ja, das wird dann irgendwie wieder, dass du es extra buchen kann, ja, oder irgendwie sowas. Bin gespannt. Dürfte wahrscheinlich nicht so schwierig sein. Wird es vielleicht auch für den deutschen Markt interessanter werden, ja, weil F1 TV ist ja eigentlich ein gutes Produkt, was aber an vielen immer noch vorbeigeht. Übrigens, und das habe ich auch in der Diskussion gelesen, es könnte gut sein, beziehungsweise ich denke, es liegt im Rahmen des Möglichen, dass sich RTL nächstes Jahr die Rechte an der Formel 2 sichern wird.
Ja, Christian Danner hat ja gesagt, du kommentierst ja auch gerne Formel 2. So ja. Heiko Wasser hat er gesagt.
Weil da fährt ja Mick Schumacher.
Ja.
So, und den wollen wir ja alle sehen.
Eben, den will Deutschland sehen. Übrigens auch eine sehr empfehlenswerte Doku gelaufen am Samstag um 13 Uhr über die Schumacher-Brüder, zwei, also Cousins vielmehr, muss man ja sagen. Also Mick und David und auch Maximilian Günther durfte was sagen. Sehr gelungen. Könnte man sich wirklich gut angucken. Wir sind am Ende angekommen für diese Ausgabe. Nächste Woche werden wir dann die Griddies verteilen. Wir werden die Siegerehrung unseres Tippspiels machen natürlich auch. Wir hoffen, dass wir vielleicht bis nächste Woche auch in Sachen Preis was verraten können. Wenn nicht, dann nicht. Auf jeden Fall habe ich den Sieger schon kontaktiert und ihm gesagt, es kann eventuell noch ein bisschen dauern. Das ist auch okay so. Und das werden wir machen und dann die Awards verteilen. Wir werden einen Saisonrückblick machen. Wir möchten euch noch so ein bisschen mitnehmen bis Jahresende hier bei Starting Grid, dem Formel 1 Magazin auf meinsportpodcast.de. Einstweilen bedanke ich mich ganz herzlich bei Christian Nimmervoll, dem ihr bei Twitter unter @mst_christian_n folgen könnt. Danke, Christian.
Bitte gerne.
Mein Name ist Kevin Scheuren. Mich gibt's bei Twitter unter @ks_0811. Ole Waschkau ist @mikeweiß, M-I-K-E-V-I-C-E, und er hat wie immer das letzte Wort.
Das ist richtig, die Saison ist endlich vorbei. Also ich sage auch bewusst endlich, weil ihr wisst, ich bin kein Hardcore-Fan und deswegen kann die Saison nicht früh genug enden. Nein, ich glaube, es ist ganz gut, dass es jetzt vorbei ist. Es war lange genug. Wir sind aber natürlich trotzdem noch da. Ich freue mich sehr auf die Griddies. Also bin auch gespannt, was die restlichen, die Juroren, also wir haben ja eine Vorauswahl getroffen, ja, so ausgewählt haben bei den Kategorien. Ich glaube, das dürfte sehr interessant werden. Und da freue ich mich sehr drauf, dass wir das nächste Woche dann vergeben können. Und wir sind, wie gesagt, noch ein bisschen für euch da. Und es sind ja, wir müssen ganz ehrlich sagen, es sind ja nur knapp 100 Tage, bis es wieder losgeht. Also die Pause hält sich in Grenzen. Und von daher, hören wir uns nächste Woche wieder. Und bis dahin gilt natürlich wie immer nur eins, auch wenn einige Leute das kritisieren: Keep Racing.
Hören, was andere denken. Auf meinsportpodcast.de. Starting Grid, der Podcast rund um den teuersten Sport der Welt. Mit Interviews.
They have everything on paper required to win the World Championship.
Und Analysen.
Taktik und Ferrari klappt nicht immer gut.
Vor und nach jedem Grand Prix. Starting Grid, die Formel 1 Show mit Kevin Scheuren und Ole Waschkau, wird dir präsentiert von motorsporttotal.com und formel1.de. Keep racing auf meinsportpodcast.de.